Ein kleiner Disclaimer vorweg, bevor die reguläre Folge beginnt. Wir reden über Assassin's Creed. Da wir über die verschiedenen Teile reden, reden wir halt auch über den Inhalt dieser Teile. Das bedeutet, solltet ihr bestimmte Teile von Assassin's Creed noch nicht gespielt haben, ganz, 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 ganz großer Spoiler-Alert. Eventuell solltet ihr euch überlegen, diese Folge nicht anzuschauen, weil wir euch sonst vielleicht sogar das Ende des einen oder anderen Teils erzählen können. Und für alle, die jetzt noch dranbleiben, viel Spaß mit der heutigen Folge der Endgegner.
Ubisoft feiert die 15 Jahre Assassin's Creed und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen feiern wir im besten Fall gleich mit, reden ein bisschen darüber, was Ubisoft letzte Woche in der Ubisoft Forward, dem eigenen Livestream von Ubisoft, zu den neuen Assassin's Creed-Teilen angekündigt hat, was da auf uns zukommt. Und wir werden ein bisschen darüber sprechen, was denn so unsere Erinnerungen an die Assassin's Creed-Saga sind. Wir sind die Endgegner und wir funktionieren niemals alleine. Deswegen schönen guten Abend, Spike. Ich hoffe, du hast genauso viel Bock wie ich, wie man vielleicht an meiner enthusiastischen Stimme merkt. Ich bin irgendwie aufgeladen heute.
Das Einzige, was ich merke, ist, dass du irgendwie dreimal so laut bist wie vorhin.
Ja, weil ich so ein bisschen enthusiastischer ins Mikrofon rede.
Ich glaube, mein GoXLR hat sich wieder versteckt. Ja, 15 Jahre Assassin's Creed. Ich habe die Reihe mitbekommen. Ich habe den Tod der Vorläufer-Reihe. Vorläufer passt auch super gut in das Thema. Also das Spiel, was eigentlich erst ein anderes Spiel werden sollte und man sich dann gedacht hat, hey, die Mechaniken kann man auch in eine neue IP packen. Und das wurde dann Assassin's Creed. Darüber reden wir auch noch, also unseren Lieblingsteil unter anderem, weil bei mir steht das fest, ich brauche gar nicht lange überlegen. Letzte Woche war ja die Ubisoft Forward und ich habe sie nicht geguckt, ich habe die Zeit nicht gehabt. Bei mir geht es momentan ein bisschen drunter und drüber. Werden wir in einer späteren Folge irgendwann vielleicht mal so ein bisschen drüber reden, was hier so los ist, warum ich eigentlich zu nichts komme. Da kann euch der liebe Patesy gleich so ein bisschen so ein Speed-up geben, was da so war, so grob überschnitten. Aber hauptsächlich wird es heute um Assassin's Creed gehen, weil Assassin's Creed ist geil. Wir beide mögen Assassin's Creed, wir können uns stundenlang drüber austauschen. Wir machen das immer wieder mal, dass wir dann über verschiedene Sachen aus Assassin's Creed reden. Kommen nie auf die Idee, dass wir das vielleicht mal aufnehmen konnten. Außer heute, da haben wir dann doch mal letzte Woche die Idee gehabt, hey, man könnte ja auch mal über Assassin's Creed reden, weil wir es ja immer nur wieder angedeutet haben in irgendwelchen Folgen. Und ja, es ist endlich soweit. Es geht um Assassin's Creed und dann noch ein Jubiläum dazu. Als ob wir es geplant hätten.
Es geht um Assassin's Creed, es ist ein Jubiläum vor der Tür und wir haben 4 neue Titel angekündigt bekommen. Also, wenn es einen Zeitpunkt gibt, über Assassin's Creed zu reden, dann jetzt. Und ja, ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob man das in dem Kameraausschnitt jetzt so sieht, aber da über mir hängt ja auch ein Assassin's Creed Poster. Zwar von Bayek aus Origins und darüber, dass das nicht mein liebster Teil ist, können wir gleich auch noch reden. Aber für die Leute, die gespannt sind und die Ubisoft Forward verpasst haben, möchten wir, glaube ich, zuerst einmal über die neuen angekündigten Titel sprechen. Zur Forward an sich. Die meisten Sachen, die da vorgestellt wurden, waren entweder irgendwelche Sequels, zum Beispiel für Mario Raving Rabbids oder wie der Titel heißt. Wer da jetzt ein Fan von ist, kann sich freuen, da kommt was Neues. Ansonsten gab es tatsächlich sehr viel Updates für existierende Service-Games oder irgendwelche Vermobilungen von irgendwelchen Service-Games. Deswegen will ich darauf gar nicht so groß eingehen, was der Livestreamer an sich so vorgestellt hat. Aber 4 neue Assassin's Creeds kommen. Wobei, sagen wir 3,5. 3,5, der Fairness halber. Warum 3,5? 1 davon wird ein Mobile-Ableger. So, jetzt kann man über Mobile so viel haten, wie man will, oder man kann es sein lassen. Ich weiß, dass es nicht meins werden wird, aber es gab in der Geschichte von Assassin's Creed ja auch immer mal wieder Teile, die eben nicht auf Major-Plattformen erschienen sind, wie zum Beispiel 3DS-Titel, PSP-Titel etc., die auch irgendwo ihre Berechtigung in der ganzen Storyline haben. Deswegen, glaube ich, müssen wir einfach warten, was da passiert. Ich beäuge es erstmal aus der Distanz, aber vielleicht wird es ja mich auch treffen. Der erste Titel, der angekündigt wird und der auch in der Release-Reihenfolge der erste sein wird, ist Assassin's Creed Mirage. Und alles, was ich jetzt vorstellen werde, wurde auch schon vorher so im Internet geleakt. Also, wenn ihr so ein bisschen up-to-date mit den Leaks seid, dann kennt ihr diese ganzen Infos schon. Ich gebe sie euch trotzdem nochmal. Im Grunde ist das ein Setting in Bagdad und es kehrt zurück zu den Ursprungswurzeln der Serie. Also es gibt wieder mehr Schleichen, mehr Parkour. Es wird nur in dieser einen Stadt spielen. Wir haben wieder richtige Assassinierungen, es geht wieder um den Assassinenorden. Also es ist wirklich dieses Gefühl von damals und es sieht auch aus, als hätte man den ersten Teil genommen, neue Mechaniken reingeklatscht und ordentlich technisch aufpoliert. Und ich muss sagen, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Weil wenn ich eins zu diesen ganzen Thematiken sagen kann, ist, dass mich diese RPG-Open-World-Teile so ein bisschen ermüdet haben. Deswegen hoffe ich, dass Mirage oder ja, wie genau man das auch immer ausspricht, dass man das jetzt ein bisschen, dass es wieder ein bisschen zurückgeht zu den besagten Wurzeln. Die anderen beiden Teile, die angekündigt wurden, die aber noch nicht wirklich einen Release-Date haben, sind, und auch noch keine richtigen Namen, die haben noch ihre Projektnamen, sind Project Red. Und jeder, der jetzt da so ein bisschen aufgepasst hat, wird wissen, aha, Red, das hat doch bestimmt was mit Japan zu tun. Und ja, ihr habt recht, Assassin's Creed Project Red spielt im feudalen Japan und geht dann wieder aber in dieser RPG-Richtung, wie es Origins, Odyssey und Valhalla getan haben. Also große Open World, bisschen mit Leveling etc. Das, was man eben aus den vergangenen drei Teilen jetzt so kennt. Da bin ich gespannt, wie sich das Ding schlagen wird gegenüber Ghost of Tsushima. Denn was ja viele vor Ghost of Tsushima immer haben wollten, waren Assassin's Creed in Japan. Dann kam Ghost of Tsushima, alle haben sich in Ghost of Tsushima verliebt. Und jetzt hat Ubisoft gemerkt, ach damn, wir sollten vielleicht doch wirklich irgendwann mal ein Assassin's Creed in Japan machen. Das kriegen wir jetzt. Und ich bin gespannt, ob es dann mit Ghost of Tsushima mithalten kann, so vom Setting her. Und das letzte Ding, und dann darf Spike was sagen, ist Project Hex oder Hexe. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen werden soll. Ich nenne es jetzt einfach mal Hexe. Denn es wird in Mitteleuropa spielen, zu den Zeiten der Hexenjagden. Und da weiß man sehr wenig zu bis jetzt, wenn ich das so aus der Vorwort mitgenommen habe. Das Einzige, was man gesehen hat, war ein winziger Teaser-Trailer, wo aus Ästen das Assassinen-Symbol gebildet wurde. Das hing so von einem Baum runter. Mehr habe ich dazu noch nicht gesehen. Zumindest nicht in der offiziellen Präsentation. Release-Date gibt es dazu auch noch nicht. Wir werden, glaube ich, dann die nächsten Jahre sehen, weil Mirage ist, glaube ich, für 2023 angesetzt und die anderen Titel dann to be announced. Also das ist noch am Horizont und dazu gibt es so gesehen erstmal noch nichts. Aber ein Assassin's Creed in Europa klingt erstmal sehr interessant.
Also bei Hexe habe ich eine Vermutung, in welchem Zeitraum das spielen kann. Und wenn es der Zeitraum ist, ich grenze das jetzt geschichtlich einfach mal ein, dann wird es den Templern sehr, sehr schlecht ergehen in diesem Teil, denn es spielt in Mitteleuropa. Und wenn es zufälligerweise genau in Frankreich spielen sollte, dann wird es halt ganz wild rund um die Templer. Ich glaube, man kann es unter Templer-Massaker oder sonst irgendwas suchen. Da hat es historisch tatsächlich was gegeben. Den Templerorden, also so wie wir ihn da in dieser Spielwelt kennen, hat es ihn natürlich nicht gegeben, aber die Templer hat es gegeben und ein, ich glaube, französischer König war das, war halt nicht gerade begeistert von denen und es gab dann einen Tag und da hat man dann Jagd auf Templer gemacht, das ganze Land und ich glaube, der Orden ist da auch offiziell ausgelöscht worden.
Sowas habe ich auch in Erinnerung, ja. Und dann gab es ja diese Verschwörungstheorien mit, sie sind nur in den Untergrund gewandert, um sich eben dann vor der Kirche zu verstecken, etc. Aber ich habe selber auch wenig Ahnung von diesem ganzen Templer-Gedöns, abgesehen eben von den fiktiven Templer-Orden in Assassin's Creed. Deswegen kann ich darüber nicht wirklich sprechen. Worüber wir aber sprechen können, ist, wenn wir darüber jetzt so rüberschwappen wollen, wie wir an das Franchise rangekommen sind. Weil wie du schon meintest, wir reden beide miteinander auch häufiger mal über Assassin's Creed und haben jetzt erst beschlossen, dass wir es dann eventuell auch mal aufnehmen könnten. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir mal darüber gesprochen haben, wie wir beide dann an die Serie rangekommen sind. Denn ich weiß immer noch, wie ich an die Serie rankam, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war und ob es bei dir vielleicht genauso war wie bei mir.
Ich kann es ja erklären, wie es bei mir erzählen, wie es bei mir war. Bei mir war das ganz simpel. Ich bin großer Fan der Spielreihe Prince of Persia und habe dementsprechend bei Ubisoft hatte zu der Zeitpunkt eher so diesen Ruf, Ubisoft-Spiele, Kacke, lässt man besser die Finger von und alle haben sich darüber aufgeregt. Alle haben sich drüber aufgeregt und niemand wollte sich eingestehen, dass er Ubisoft-Spiele spielt. Zu dem Zeitpunkt bin ich mal meine Spieleliste durchgegangen und irgendwie 60% der Spiele, die ich besessen habe, waren halt Ubisoft-Games. oder Ubisoft-related Games von Studios, die damals noch eigenständig waren, aber zu Ubisoft gehörten, dann später Ubisoft einverleibt wurden, wodurch dann halt die verschiedenen Ländergruppierungen dann am Ende auch wurden. Und ich habe damals zum Beispiel sehr, sehr viele Gaming-Zeitschriften gelesen. PC Games und was es da alles gab. Außer Computerbildspiele, die habe ich nicht gelesen. Die habe ich höchstens gekauft, wenn mal ein gutes Spiel drin war. Und das war's. Und die Zeitschrift selber, da stand meist nur Grütze drinne. Und ich glaube, heute steht da auch nur überwiegend Grütze drinne. Es ist halt, ne, Springer kannst du halt nicht viel erwarten. Und da habe ich dann, ich glaube, das war einfach nur eine Grafik, eine Zeichnung, so ein bisschen die Stadt im Hintergrund. Und dann hast du einfach nur in dieser weißen Robe, so mit diese typische Handgeste, die man ja von den Assassinen kennt, auf den Covern, hat man da Alter Ehe stehen sehen und drüber stand einfach nur Assassin's Creed. Ich habe durch Zufall dann mitbekommen, dass das Spiel der Grund war, warum sie Prince of Persia eingestampft haben und wollte mir das anschauen. Und so bin ich bei der Reihe gelandet und habe sie lieben und hassen gelernt.
Ja gut, dann ist deine Reise tatsächlich ein Hauch interessanter als meine. Denn ich muss sagen, ich hatte damals, als man dann noch schon sich nach Games auf YouTube umgeschaut hat, ja, ich bin nicht so alt, ich gebe es ja zu, da habe ich dann durch Zufall, glaube ich, einen IGN-Trailer gesehen, der schon ein bisschen älter war. Und da hat man Gameplay aus Assassin's Creed 1 gesehen. Wie er da mit dem Pferd aus einer Stadt in diese Zwischenlande reitet und sich da dann so ein bisschen umguckt und dann noch mal irgendwie kurz was aus dem Kampfsystem. Und ich so, boah, das sieht voll geil aus, ich will das unbedingt haben. Ich wusste nur nicht, wie das Spiel hieß, weil scheinbar ich zu doof war zum Lesen oder damals noch kein Englisch konnte, weiß ich. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie recherchiert, wie dieses Spiel doch wohl heißen mag und stieß auf Assassin's Creed 2. So, und dachte mir, ja, das wird schon passen. Hab meiner Mutter dann aus den Rippen geleiert, mir Assassin's Creed 2 zu kaufen, denn ich hatte noch kein eigenes Geld und deswegen musste Mama ran. Was ganz schön war bei der Assassin's Creed-Reihe, vor allem bei 2, weil hinten auf dem Cover war halt sowas wie Venedig zu sehen, die Wassergräben und all sowas. Und man hat, glaube ich, sogar ein bisschen was von dieser einen Szene vom Karneval oder sowas gesehen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren da schöne Bilder hinten drauf. Und es wurde halt irgendwas beschrieben mit wegen Renaissance-Italien, ihr wisst, was ich meine, ins Italien und man hat die verschiedenen Städte, Venedig, Florenz etc. etc. Und ich habe meiner Mutter das tatsächlich so als Historien-Game verkauft und es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert, sie hat es mir gekauft. Ich habe dann festgestellt, aha, warte mal, Small Brain, Assassin's Creed 2 muss ja bedeuten, es gibt ein Assassin's Creed 1. Also habe ich erst Teil 2 gespielt, mir dann Teil 1 besorgt, den gespielt, festgestellt, dass Teil 1 im Vergleich zu Teil 2 ordentliche Schwächen hat und dann natürlich, ne, von da an immer weiter die Assassin's Creed-Reihe. Ich glaube aber, dass es mir gut getan hat, mit Teil 2 anzufangen, denn ich glaube, hätte mein komisches, ungeduldiges, Kleinkind ist falsch gesagt, mein Gamer-Kind-Gehirn, hätte das mit Teil 1 angefangen und immer wieder den gleichen repetitiven Workflows wie, du musst jetzt dein Target ausspähen. Es gibt 3 Optionen. Du kannst den Marktschreier verhauen, du kannst dich auf eine Bank setzen, Gespräch belauschen oder du kannst einen Brief stehlen. Ich glaube, da wäre ich dann irgendwann ausgestiegen, das hätte mich zu sehr gelangweilt. Da ich aber durch die Story von Ezio und seiner Entstehungsgeschichte zum Assassinenorden schon so gehuckt war in dieses Franchise, habe ich mich quasi durch dieses Repetitive von Teil 1 durchgeprügelt. Das muss man auch sagen, ich mochte Altair damals nicht, weil er wirkte einfach wie der größte Vollidiot. Ich weiß, das muss so, weil Character Progression und so, er muss am Anfang in seine Schranken gewiesen werden, um dann der Assassinenmeister zu werden, der am Ende des Games ist. Verstehe ich heutzutage. Damals war das für mich nur sowas, dass man Snob. Warum ist denn der so hochnäsig? Was soll denn die Scheiße? Ja, deswegen, also mir hat es mit Teil 2 quasi den Einstieg ermöglicht in das Franchise, hab dann Teil 1 nachgeholt und ab da war ich eigentlich verliebt und ab dann habe ich auch angefangen, wie man in dieser Seite meines Bildes sehen könnte, wenn ich die Kamera drehen könnte, habe ich angefangen, die Collector's Editions zu kaufen. Also ab Brotherhood. Ja, ich habe ab Brotherhood angefangen, die Deluxe Editions zu kaufen, wo die Figuren drin waren, wo die ganzen Goodies drin waren. Und das habe ich getan für Brotherhood Revelations Teil 3, Teil 4. Für Teil 4 könnte ich sogar das Boot holen. Das ist zwar ziemlich eingestaubt, aber da müsst ihr dann durch. 4 Unity habe ich dann, glaube ich, wieder normal gekauft. Rogue habe ich nie besessen. Syndicate habe ich, glaube ich, wieder die Special Edition gehabt. Da steht die Figur ganz unten in der Vitrine. Und Origins, glaube ich. Ja, Bayek steht da. Origins habe ich auch, die Special Edition. Was kam danach? Odyssey. Odyssey müsste ich auch haben. Und Valhalla, weil ich hatte mir schon nach Odyssey gedacht, so, irgendwie geht die Reihe in eine Richtung, wo du nicht wirklich mehr hin willst. Deswegen habe ich von Valhalla nur die Normie-Version gekauft. Aber, kurze Unterbrechung, ich möchte dieses doch recht hübsche Schiff zeigen, weil das ist das Einzige, wo ich rankomme. Der Rest steht in der Vitrine und die Vitrine steht hier so in der Ecke, weil bis hier geht mein Schreibtisch und dahinter steht die Vitrine und die Tür der Vitrine ist direkt am Schreibtisch dran an der Kante. Das heißt, ich kann diese Vitrine nicht mehr öffnen. Das ist raumtechnisch total dumm geplant. Aber ich kann es nicht ändern, weil wir haben keinen Platz mehr in diesem Raum. So, Moment.
Und jetzt darfst du sie für die Podcast-Hörer, darfst du das Schiff dann auch gleich beschreiben.
Ich darf es beschreiben. Also, das hier ist das, es ist staubig. Das hier ist das gute Stück. Es ist quasi nur der Bug. Ja, Bug ist vorne, glaube ich. Ich kenne mich so mit Schiff-Terminologie nicht mehr so gut aus. Der Bug des Schiffs, quasi vorne, also so abgebrochen, mit einer Galionsfigur dran. Warte, ich bedecke mal ihre Brüste. Nicht, dass wir noch irgendwie hier zensiert werden von YouTube. Galionsfigur vorne dran. Und Herr Kenway steht hier am Mast, am vorderen, mit einem völlig zerfetzten Segel und einer Assassin's Creed Piratenflagge, wo man das Symbol mit dem Schädel und so drauf sieht. Eigentlich hat er auch ein Schwert in der Hand. Ich weiß nicht, wo das gerade hin ist. Das ist abgebrochen. Okay. Wie auch immer das passiert, ist wahrscheinlich einer der Umzüge. Weil das Ding hat, glaube ich, schon 3 Umzüge oder sowas miterlebt. Und diese Figuren, also das ist die größte, glaube ich, die ich besitze. Aber diese Figuren waren halt immer ziemlich geil, wenn man diese Assassin's Creed Edition bestellt hat. Die waren aber auch verflucht teuer. Ich meine, ich glaube, das hier alleine, diese Figur im Bundle mit Game und dem ganzen Extras hat einen 180€ kosten lassen. Das ist halt schon ordentlich happig für ein Videospiel. Man kann die auch alle im Ubisoft Store nochmal einzeln kaufen, die Figuren. Und ich glaube, da spart man im Verhältnis auch ordentlich Geld. Ich war halt nur damals gierig.
Ja, so geht's ja vielen. Also ich habe tatsächlich nicht eine Collector's Edition oder Deluxe-Version oder sonst irgendwas von Assassin's Creed. Die einzigen Collector's Editions, die ich besitze, sind von 2 Stück von StarCraft. Von StarCraft 2, die ersten beiden Kampagnen. Und ganz alt, aber da fehlt die Hälfte schon, weil ich ein dummes Kind war. von Tomb Raider Dark Blablabla, bla, bla, keine Ahnung, wie der Tomb Raider Teil noch hieß. Da war Taschenlampe und einem drum und dran dabei. Und ich war ein dummes Kind und hab gesagt, den ganzen Scheiß da drin brauche ich nicht. Und hab ihn verkauft. Einzeln. Da war eine Taschenlampe drin, da war eine Keychain drin, ein Lanyard war dabei, ich glaube eine Lupe oder sonst irgendwas. Und die Teile habe ich dann alle einzeln verkauft und hab nur das Spiel behalten. Heutzutage ärgere ich mich darüber. Aber damals war mir so nach dem Motto, ich konnte mir halt aussuchen, die Collector's Edition hat 10€ weniger gekostet als das normale Spiel.
Hä?
Ja, Ausverkauf. Okay. Keine Ahnung, sind sie nicht losgeworden, Tomb Raider oder Tomb Raider, ich werde ja immer gerne korrigiert, dass es Tomb Raider heißt, aber es heißt eigentlich Tomb Raider, je nach Region. Also ich habe es gelernt, dass man es Tomb ausspricht. Stand, glaube ich, zu der Zeit sogar so ein bisschen in der Kritik. Ich muss mal gleich mal schauen, wie der Teil hieß. Ich glaube, Angel of Darkness oder irgendwie sowas. Oder Darkness of Angel. Irgendwie irgendwas mit Darkness, Angel, bla bla bla. Dark Angel, bla. Hast du nicht gesehen. Irgendwas mit, ja.
Nee, mein Problem ist, ich habe als Kind beschlossen, ich brauche keine PlayStation 2 mehr, denn ich möchte mir die Xbox 360 besorgen. Beziehungsweise, ich möchte mir neue Spiele für meine Xbox 360 holen, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und habe meine gute, sehr gut in Schuss gehaltene PlayStation 2 plus Controller plus alle Spiele bei Mediamarkt verscherbelt für einen Mediamarkt-Gutschein. Das waren, glaube ich, keine Ahnung, was ich da bekommen habe, 30€ oder so insgesamt. Ja, es war komplette Abzocke, aber sie haben halt mich als Kind und meine Mutter übers Ohr gehauen. Und mit diesem 30€-Gutschein bin ich dann hin und habe mir, glaube ich, ein 360-Spiel kaufen können, wo Mutti dann noch ein bisschen draufgelegt hat. Heutzutage ärgere ich mich da dumm und dämlich drüber, weil da waren sehr gute Spiele dabei, die ich mir jetzt teilweise über Rebuy oder sonst irgend so einen Schwachsinn wieder zurückkaufen musste, Ich meine, wir haben ja auch jetzt wieder eine Fatboy PlayStation 2, wir haben eine PlayStation 2 Slim und all sowas hier wieder rumstehen. Aber ich musste mir halt sau viele von den Games, die ich damals hatte, einfach wieder kaufen. Wie zum Beispiel einen Riesenteil an diesen ganzen Naruto-Games, die ich früher so gezockt habe und geliebt habe. Die musste ich mir alle nochmal kaufen, weil ich als Kind einfach bloß doof war. Deswegen solltet ihr hier zuhören und darüber nachdenken, irgendwelche alten Konsolen zu verkaufen. Tut's nicht. Im Zweifel stellt sie ins Regal, lasst sie hübsch aussehen oder so. Aber zumindest von allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die das Gleiche durchgemacht haben, alle bereuen den Verkauf ihrer alten Retro-Konsolen. Und ja, PlayStation 1 und 2 muss man, glaube ich, schon als Retro bezeichnen. Ich meine, wir haben jetzt die PlayStation 5 mittlerweile. Also auch wenn man sie nicht kaufen kann, immer noch nicht, worüber ich auch ein bisschen mad bin. Aber tendenziell, glaube ich, kann man 2 schon als Retro einstufen.
Ja, definitiv. Also ich habe, glaube ich, sogar 2 PlayStation 2.
Ja, wir auch, ja. Einmal die dicke und einmal die slim.
Beides die alten Versionen tatsächlich. Und ich habe halt von einem lieben Zuschauer damals, weil er sagte, ja, ich ziehe um, also entweder kommt sie weg oder ich schicke sie zu dir. Dadurch habe ich die PS3 Fat Lady bekommen. Leider Gen 2. Die Gen 1 hätte alles an Spielen gespielt, was du reingeworfen hättest. Also da wäre es sogar egal gewesen, wenn es Sicherheitskopien gewesen wären. Okay. Aber es ist leider die Gen 2 gewesen, die halt schon das Feature mit dem Kopierschutz und einem drum und dran drin hatte. Erkennt man an der Anzahl, glaube ich, war das der USB-Anschlüsse, die das Gerät hat. Und bei mir fehlt halt, ich glaube, einer war das. Und das hat die Generation halt quasi, dass man das optisch unterscheiden konnte. Aber die Spiele, die ich drauf habe, sind geil, auch wenn ich sie nicht zum Streamen benutzen kann, weil du brauchst einen speziellen Splitter, der HDCP umgeht. Hm. Die Dinger kriegst du so nicht mehr zu kaufen, weil es da natürlich logischerweise Regelungen wegen des Kopierschutzes gibt. Heutzutage kannst du es ja bei vielen Sachen deaktivieren oder sie haben bestimmte Modis, dass sie wissen, ha, Streamer, bla bla bla, und lassen wir mal durchgehen. Aber ja, ich hätte halt gerne ältere Spiele dann auch gespielt. Unter anderem halt die Ursprungsversion, aber es gibt es ja jetzt auf der 4. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, haben wir vorhin schon geredet, um mal wieder zurückzukommen. Rogue. Also, mich würde die Story echt mal interessieren. Komplett das Gegenteil zu spielen, mal das Ganze aus der anderen Perspektive zu sehen. Kurz zusammengefasst, was ich darüber weiß, ist, ehemaliger Assassine hat voll keinen Bock mehr auf seine Mates, weil die sich benehmen wie der letzte Dreck und sich auf einem schlimmeren Pfad befinden wie die Templer zu der Zeit. Das muss man mal schaffen. Und er denkt sich dann, nö, da mach ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt auf die andere Seite, die ist zwar wahrscheinlich auch kacke, aber ich muss da was gegen diese Leute unternehmen. Also das ist das, was ich davon weiß. Ob er dann das Credo der Templer, ja, die haben ja auch eins, man mag es kaum glauben. Das ist sogar sehr heftig, wenn man sich das mit der Ordnung und Kontrolle und sowas mal wirklich durchliest. Also Nordkorea wäre neidisch. wäre mal interessant, auf die Jagd nach Assassinen zu gehen, auch wenn ich natürlich den Assassinenorden bevorzuge. Auch wenn man die Leute, die jetzt mit dem Realismus um die Ecke kommen, ja, Hashashin, Auftragsmörder, bla bla bla, auch böse Menschen. Stimmt. Im Grunde genommen sind beide Fraktionen in gewisser Weise auch irgendwie kacke. Auch wenn die eine natürlich glorifiziert wird als, wir retten die Welt. Und das haben sie ja mehrfach getan in der Spielreihe. Also bin ich fein damit.
Schon wahr. Ich glaube, was mich davon abgehalten hat, Rogue zu kaufen und zu spielen, war, dass ich mich so übergangen gefühlt habe, als man in Teil 3 am Anfang den Vater gespielt hat, nur um dann in diesem kleinen Kämmerchen zu enden mit seinen Kumpanen und plötzlich heißt es dann, möge der Vater das verstehen und uns leiten. Und ich so, Moment mal. Wie jetzt? Ich bin auf der Seite? Wollt ihr mich verarschen? Also ich habe mich wirklich, ich war beleidigt vom Spiel. Ich dachte mir so, die wollen mir jetzt gerade nicht erzählen, dass ich ein Templer bin, oder? Ja, und dann kam halt der ganze Part mit, man spielt Connor als Jungen und dann spielt man Connor als noch älteren Jungen und plötzlich ist man dann Connor im keine Ahnung, in den späten 20ern und was auch immer. Darüber, dass Teil 3 nicht mein Liebster ist, können wir auch gleich noch ein bisschen ranten. Aber das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte keine Templer spielen. Ich bin hier in Assassin's Creed, um jemanden mit dem Assassinen-Credo zu spielen, der zu der Truppe der Assassinen gehört. Und deswegen hat Rogue für mich nie wirklich groß Anreize gehabt. Vor allem, da es ja der Teil war, der nach Black Flag kam, also sowieso die gleichen bis ähnlichen Mechaniken hatte. Genauso Schiffskampf, genauso, ich glaube sogar ähnliche Region. Nee, nicht Karibik. Die sind irgendwo, glaube ich, in der Nähe von Kanada. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall ähnliche Prinzipien mit dem Schifffahrt etc. Man muss wahrscheinlich genauso sein Schiff hochpumpen und dann irgendwie wieder in Schiff kämpfen, die Story vorantreiben. Da hatte ich nach Black Flag dann auch ein bisschen genug von. Ich habe auch nie den DLC Freedom Cry gespielt, auch wenn ich ihn besitze. Aber da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und Rogue spielte, oder was heißt spielte? Das war falsch. Kam kurz davor raus zu Unity. Und Unity war ja damals der Next-Gen-Titel für die PlayStation 4. Und ich habe stattdessen lieber den gespielt, weil der eben wirkliche Neuerungen mitgebracht hat. Ich meine, das Parcoursystem aus Unity war im Vergleich zu den Teilen davor war genial. Diese großen Menschenmassen, die auf dem PC am Anfang super verbuggt waren, auf der Konsole zum Glück nicht. ich hatte weniger Bugs, aber ich habe immer auch das Glück, dass ich irgendwie nie die Bugs bei den Assassin's Creed Games habe, aber darüber können wir auch gleich noch reden. Also bei mir hatte ich mit Unity gar keine Probleme. Was mich an Unity unglaublich gestört hat, war die Waffenprogression. Dass du dir ständig gefühlt irgendwelche neueren, besseren Waffen-Upgrades kaufen musst, damit die Wachen mit ihren, ich glaube, die hatten damals schon Level. War das so? Ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber dass du irgendwann gegen die Wachen kein Licht mehr gesehen hast, wenn du dir nicht die neuere, bessere Waffe gekauft hast. Das hat mich so unglaublich angekotzt. Das Einzige, was diesen Teil für mich gerettet hat, war der Koop-Modus, den niemand gespielt hat. Also ich habe den mit Randoms häufiger mal gespielt, aber das ist nicht das Gleiche. Aber so ein Assassin's Creed, was wirklich einen Story-Koop-Modus hat und nicht diese komischen Versuche von einem Multiplayer-Modus, die damals eingeführt wurden und die zum Glück gestorben sind, auch wenn sie, glaube ich, mit Assassin's Creed Infinity so ein bisschen wiederbringen wollen. Aber das, so ein wirklicher Koop-Modus, wo du zusammen in einer Truppe von maximal 4 Assassinen durch den Level schleichst und dich durchmeuchelst, um am Ende dann ein Ziel zu treffen und dann wieder zu fliehen, geniales Prinzip. Das sollte man viel häufiger in die Titel einbringen, aber hat scheinbar niemand interessiert. Keine Ahnung, warum.
Unity hat eine Sache bei mir gerettet. Also ich hatte sehr, sehr viele Probleme mit dem Spiel. Ich hatte unglaublich viele Bugs. Alleine der Gefängnisausbruch, da durfte ich das Spiel quasi zweimal komplett neu beginnen.
Cool.
Weil es sich festgebuggt hat. Die Groschenromane. Also ich nenne es jetzt Groschenromane, die Mordfälle und einem drum und dran, wo du dann losgehen musstest, Hinweise suchen.
Gab es die schon in Unity?
Das ging mit Unity los tatsächlich, ja.
Okay, ich kann mich an die nur in Syndicate erinnern. Aber da mag meine Erinnerung mich trügen.
Unity war halt der Teil, der das eingeführt hat. Daran konnte ich mich noch erinnern. Was mich bei Unity halt auch aufgeregt hat, ich glaube, oder war das bei Unity? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich kann sein, dass ich das mit Syndicate so ein bisschen vermische, weil die recht vom Aufbau irgendwie doch schon ein bisschen in dieselbe Kerbe geschlagen haben, muss man sagen. Dass du dein Schlosserwerkzeug, nenne ich jetzt einfach mal, aufbessern musstest, um an diese Kaktronen ranzukommen.
Ja. Das war ätzend und das Schlossknack-Minispiel war auch nicht so ganz meins. Wobei das wiederum etwas cooler war, wenn man dann wirklich im Koop war, weil du hattest ja im Koop, glaube ich, die gleichen Skills wie dein Charakter in der Main-Story, glaube ich, kann mich irren. Und dann hattest du eben dieses Team aus maximal 4 Leuten und je nachdem, welche Skills diejenigen hatten, konntest du halt verschiedene Routen nehmen. Wenn du jemanden dabei hattest, der richtig gut im Schlossknacken war, konntest du eben durch die ganzen Routen an den Wachen vorbeigehen, einfach bloß, weil du eben die verschiedenen Türen aufgeschlossen hast und konntest quasi durch die komplette Szenerie laufen, um am Ende beim Gegner, beim quasi Target dann rauszukommen, ohne ein einziges Mal die Waffe heben zu müssen. Und das war halt richtig genial und deswegen hätte ich sowas gerne wieder. Das geht für mich ein bisschen in diese Vielfalt von Splinter Cell tatsächlich. Das fand ich an Unity wirklich, wirklich gut. Vor allem war Unity auch der erste Teil, wo sie ja die sogenannten Blackboxen eingeführt haben, wenn du Targets angreifen solltest oder halt eliminieren solltest, dass du in eine Szenerie reinkommst, die in sich irgendwo geschlossen ist. Und diese Szenerie hat keinen vorgeschriebenen Pfad, von wegen du musst dein Ziel an Punkt X hier oder da erwischen, sondern es gab verschiedenste ist wahrscheinlich auch übertrieben, es gab mehrere Möglichkeiten, wo es quasi Punkte gab, wo du dein Ziel überfallen konntest. Das hat Syndicate ja auch weitergetragen. Nicht so ganz perfekt, wie ich finde, denn Syndicate hat es dir mehr unter die Nase gerieben. Da konntest du dann quasi das Gelände einmal mit deinem Eagle Eye erforschen. Hast du gesehen, okay, da ist eine Wache. Die Wache hat den Schlüssel für das Gebäude. Wenn du diese Wache beklaust, dann hast du halt quasi, kannst du durch alle Türen gehen. Oder hier kannst du dir ein Kostüm besorgen oder hier, bla bla bla. Das hat es dir halt stark unter die Nase gerieben. In Unity war es mehr so, okay, wenn ich den Papst, wenn ich den Papst, wenn ich den Pastor, der da vor der Tür steht, wenn ich den wegboxe oder ablenke oder so, dann kann ich mich in den Beichtstuhl setzen und wenn dann mein Ziel sich auch in den Beichtstuhl setzt, kann ich ihn quasi schön mit der Klinge durch diese Holzvertäfelung da wegmachen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Unity einem genauso unter die Nase gerieben hat wie Syndicate, aber ich weiß, dass es mich in Syndicate mehr gestört hat. Aber das war ein cooles Prinzip.
Du hast, glaube ich, irgendwie Routen vorgegeben gekriegt und musstest dich dann quasi für eine Route entscheiden. Glaubst du, so in der Richtung? Ja. Also du hattest natürlich so ein bisschen Bewegungsfreiraum, dass du auch nochmal sagen konntest, nee, ich biege jetzt ab. Außer du hast dir den Weg quasi schon versaut. Ich habe immer versucht, die, finde ich auch irgendwie die schwerste Route zu nehmen mit, du versuchst zum Ziel zu kommen und lässt alles andere am Leben, weil Credo, töte keine Unschuldigen. Gut, mit den Wachen, das könnte man jetzt, ist Interpretationsspielraum, aber im Grunde genommen, solange die Wache nur ihren Dienst verrichtet, ist sie ja eigentlich aus meiner Logik eine unschuldige Person, weil sie erfüllt den Auftrag. Sie geht ja jetzt nicht rampagend durch die Stadt und sticht irgendwelche Leute ab, weil sie da einfach gerade Bock drauf hat. Und solange da nur jemand so quasi lang geht und sagt, ich muss jetzt meine Route hier gehen, weil das ist mein Job für die heutige Schicht, eigentlich lässt man die dann als Assassine in Ruhe, weil alles andere würde ja dem Credo widersprechen. Auch wenn sie da mit den späteren Teilen halt sehr, sehr lapidar mit umgegangen sind. Ich kann mich noch an Assassin's Creed 1 und 2 erinnern, wo du dann, wenn du einen Civi getötet hast, dann war Feierabend mit der Mission. Ne? Aus Versehen falscher Sprung. Ziel bewegt sich neben einem Zivilisten. Dein Charakter springt den Zivilisten an und bringt ihn um. Desynchronisation.
Oh, das war so ätzend. Na, vor allem hat man ja damals, wenn man einfach nur so durch die Stadt gegangen ist und Zivilisten getötet hat, hat man ja auch quasi Health verloren oder die Synchronisation mit dem jeweiligen Charakter, weil deine Health Bar war ja im Grunde nichts weiter als der Stand der Synchronisation, wie synchron bist du zu dem, was Alter ihr getan hat. In diesem Fall, das fand ich auch eine gute Lösung. Mittlerweile ist es ja so, also wenn du in Origin, Odyssey oder Valhalla durch die Gegend spazierst, du kannst alles und jeden wegschnetzeln. Keiner kehrt. Also das ist ja so völlig, völlig egal geworden. Ich meine, du hast ja teilweise in Odyssey sogar die Probleme gehabt, wenn du dann eins der Ziele erledigt hast und du hast, keine Ahnung, du hast irgendwie eine Art Giftwaffe oder so benutzt und, obwohl, war eine Giftwaffe wichtig? Ist ja auch wurscht, aber du hast irgendwie einen Area of Effect Damage gehabt und du hast aus Versehen einen Zivilisten getroffen, aber der Zivilist ist davon nicht down gegangen, dann hat er sich, was auch immer in seiner Nähe war, geschnappt und sei es einen Besen und hat auf dich eingeprügelt. Auf Teufel komm raus, du bist den nicht losgeworden. Der ist dir sogar auf Gebäude hinterhergerannt. Und da dachte ich mir dann so, was, also du siehst als Zivilist, ich habe dich aus Versehen getroffen, aber du siehst, ich bin bis an die Zähne bewaffnet und ich habe gerade einen Trupp Soldaten niedergemetzelt. Und du gehst jetzt in deinen Hinterhof, holst dein Rechen und versuchst mich damit zu verprügeln? Dein Ernst? Also, das ist so eine Mechanik, die habe ich nicht ganz verstanden, warum die zwingend sein musste, weil es hat dann dazu geführt, man legt sich mit diesem einen Zivilisten an, man haut den kaputt und sei es nur mit Fäusten, aber dann liegt er ja am Boden. Und dann mischen sich alle anderen Zivilisten drumherum auch noch mit ein. Also ich hatte teilweise in irgendwelchen Tempeln oder so, hatte ich das Problem, dass mich 10, 15 Zivilisten angegriffen haben, während ich versucht habe, nur mein Ziel zu erwischen. Und die haben mich natürlich die ganze Zeit belagert und genervt. Das war unglaublich ätzend.
Da muss ich an, ich weiß nicht, welcher Teil der Ezio-Reihe das war. Bin ich durch die Stadt gelaufen und Taschendiebstahl. Der ist ja auch weg. Taschendiebstahl, eins der wichtigsten Fähigkeiten eigentlich des Assassinen. Na, Informationen ergattern, indem Schlüsse geklaut werden, Dokumente geklaut werden und so weiter und so fort. Ohne das Ziel zu töten, weil das Ziel ist nur ein Kurier, also eigentlich eine unwichtige Person, mehr Zivilist. Und ich bin halt wild taschendiebstahlmäßig durch die Stadt gerannt. Und die Leute werden dann natürlich in diesen Städten auch irgendwann misstrauisch. Und ich hatte dann so eine riesige, riesige Runde um mich herum und alles wollte auf mich einboxen oder sonst irgendwas. Und was habe ich gesehen? Oh, da ist eine Kiste, da ist Loot. In dem Moment, wo sich mein Charakter bückt, boxt einer los und wirklich, als ob Ezio sich gerade passend duckt.
Ich kenne den Clip sogar.
Das ist so gut. Aber das ist sowas, was mir tatsächlich bei, und ich muss sagen, ich mag die Neuauflage. Also mir hat Origins unglaublich gefallen von der Story her. Mechaniken waren so ein bisschen Souly. Also Ansätze Souls Light würde ich es bezeichnen mit den Single Fights. Da hat Odyssey durch ganz, ganz große Probleme gehabt, weil sie haben das Kampfsystem übernommen, aber auf einmal Massenschlachten reingepackt und der Kampf war überhaupt nicht auf mehrere Gegner gleichzeitig ausgelegt, was darin geendet hat, dass man einen Gegner verprügelt hat, so schnell wie möglich abgehauen ist, geschaut hat, dass man seine HP wieder hochkriegt, wieder in den Kampf rein, den nächsten ausschaltet. In der Zeit kommen dann die anderen aber mit Brandpfeilen und sowas an, also bist du sowieso am Arsch, hast dann deine Fähigkeiten benutzt, um dich zu retten, bist dann wieder in ein Gebüsch, dass sie dich angefangen haben zu suchen und allem drum und dran. Und dann bei Valhalla haben sie es wieder hingekriegt, da hat der Combat dann funktioniert, also sie haben zwei Teile gebraucht, um den Combat so zu optimieren, dass er dann tatsächlich auf mehrere Gegner geht. Ich fand die Story genial. Ich finde das, wie sie das alte Volk beschreiben. Also meine Theorie ist jetzt, egal welche ethnische Gruppe oder welche Religion jetzt diese Leute gesehen hat, sei es Minerva oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, weil sie hatten in jeder Kultur, das war das Wort, was ich gesucht habe, hatten sie andere Namen. Na, der Allvater hieß bei den Griechen dann halt Zeus, aber im Grunde genommen wird es wahrscheinlich ein und dieselbe Person gewesen sein, denn die Geschichten waren ja immer recht ähnlich. Ne, wir haben ja die Flucht in der Ezio-Reihe gesehen, die Flucht in dieses Hochmoderne und allem drum und dran, weil ja alles den Bach runtergegangen ist durch den Sonnensturm. Und in Valhalla hat man diese Szene quasi hautnah in Anführungsstrichen miterlebt. Und das finde ich halt sehr, sehr faszinierend. Dass sie da aber nicht mehr drauf eingegangen sind, weil das haben sie dann irgendwie so, ja, das ist jetzt halt so, mit dem Tod von Desmond hat das aufgehört. Ne, da kam noch der große Plot und ich glaube, Minerva war das, die aus dem System abgehauen ist und so weiter und so fort. Und jetzt steckt eine von den alten Gottheiten, steckt jetzt in einem Stab fest. Ihre Seele, es ist einfach nur abstrus geworden. Aber damals dieses, ja, wir sind das alte Volk und wir haben Möglichkeit uns, wir haben uns in Technologie transferiert. Wir versuchen, die Leute zu lenken. Dann hattest du da die eine Person auf der, in Anführungsstrichen, Templer-Seite und die andere Person auf der Assassinen-Seite. Das war halt noch cool, das war immer so angedeutet und nicht so straight in your face. Guck mal, da waren Menschen vor uns, die gar keine Menschen waren, aber so aussahen und dadurch bla.
Vor allem dieses eine Ding, was sie in Black Flag angeschnitten hatten mit dem Weisen, der immer, immer und immer wieder geboren wird, das haben sie danach auch nie wieder aufgegriffen. Also nie wieder. Ich habe auch nicht verstanden, was das sollte. Und der war ja dann irgendwie wichtig, um dessen Blut in dieser einen Maschine dann, womit man dann irgendwie andere Menschen beobachten konnte. Oder es musste nicht das Blut von ihm sein, sondern von irgendwem anders, den du beobachten wolltest. Ich weiß es nicht genau. Also teilweise hat sich die Assassin's Creed-Reihe so weird entwickelt in bestimmte Richtungen, die einfach wie lose Enden fallen gelassen wurden, wo ich bis heute nicht weiß, was sollte das und geht das irgendwie irgendwann weiter. Aber das werden wir ja sehen, denn eins wissen wir, das Franchise ist noch lange nicht tot. Also da geht es auf jeden Fall noch eine ganze Weile weiter, wie wir jetzt ja auch gerade jetzt mit den neuen Ankündigungen gesehen haben. Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich für die nächsten 4, 5 Jahre neue Assassin's Creed-Titel. Und wenn die performen, dann wird es auch weiterlaufen. Wobei ich sagen muss, und da können wir jetzt nochmal kurz einhaken zu den besagten Neuankündigungen, ich finde es sehr schön von Ubisoft, dass sie die Aufschreie der alten Serienfans gehört haben und deswegen Mirage jetzt entwickeln, was eben mehr wieder in diese Richtung der alten Teile bis wahrscheinlich Ende Rogue geht. Ne, wahrscheinlich sehr in eher Richtung Syndicate. Also von 1 bis Syndicate geht und den neuen Teil Project Red, also der in Japan spielt, in die Richtung entwickeln, wie es jetzt Origins bis Valhalla war. Das heißt, also ich finde es sehr, sehr angenehm, dass sie da so ein bisschen zweigleisig fahren, sodass sie die alten Fans nicht komplett vergraulen, die eben den alten Stil mochten, gleichzeitig sich aber nicht die neu erschlossene Fanbase irgendwie ausschließen. Es ist sehr smart und ich hoffe, dass sie das auf Dauer weiterführen.
Ja, vor allem, da sie ja gesagt haben, das nächste Assassin's Creed ist ja jetzt wohl nicht so, sollte ja ein komplettes Game-as-a-Service-Game werden. Also ich weiß den Titel jetzt noch nicht mehr. Infinite war das, glaube ich, ne? Aber jetzt kommt halt doch vorher Mirage. Ich glaube übrigens, dass ich habe eine Theorie, wer der Weise ist, der immer wieder geboren wird.
Okay.
Und er kommt aus der nordischen Mythologie. Du hast ihn in God of War kennengelernt, als Kopf.
Hm.
Mimir. Also ich vermute, dass dieser Weise, der immer wieder geboren wird, weil man hat ihm ja untersagt zu sterben quasi, dass das Mimir ist. Warum sie da nicht weiter eingegangen sind, ich meine, sie hätten das super in Valhalla einweben können. Was ich aber wiederum cool fand, ist, ja, wir spoilern in dieser Folge auch massiv, also, ne, tut uns leid. Valhalla, die Szene im heutigen Amerika, die Höhle. Du weißt, welche Höhle ich meine.
Ich denke, ich weiß es gerade nicht genau, erzähl weiter.
Wo er da mit dem edlen Apfel in dieser Höhle steht, irgendwas hört und sagt,
ach so, naja, genau, kein Bock, ich geh wieder.
Kein Bock, ich geh wieder, das ist nicht für mich bestimmt. Na, er sagt klipp und klar, das ist eine Botschaft für jemanden, der in meiner Position ist, aber für weit später. Und vorher war es ja so, und das ist ja jetzt auch ad acta geführt worden, glaube ich, Black Flag war noch ein Verwandter. Das war noch im Erbgut von Desmond.
Ja.
Und danach war es irgendwie völlig geil. Du konntest dann auf einmal jeden anzapfen, selbst Leichen.
Naja, was heißt, Teil 4 war ja auch schon so, dass sie das Genom von Desmond aus seiner Leiche genommen haben. Dementsprechend kannst du ja so gesehen wirklich jeden ausbuddeln, wenn du so willst, und den in den Animus drücken. Und du kannst dann dessen Verwandtschaft quasi durchscannen. Wobei ich da nicht weiß oder vielleicht gerne wüsste, wie das Auswahlprozedere ist, weil du musst ja wissen, ob in dessen Vergangenheit jemand liegt, der interessant und relevant war oder ist. Oder ob quasi, wenn man ein Eden-Splitter berührt, dass die irgendwie, keine Ahnung, Verunreinigung an deiner DNA hinterlassen oder so, was weiß ich.
Nee, ich vermute sie, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der Szenerie in Frankreich ist ja darüber gesprochen worden, wie sie dann aus den Spielen aus diesen Geschichten Entertainment und sowas machen. Und da ist das, glaube ich,
ein ganz weirdes Setting.
Da ist das, glaube ich, kurz angeschnitten worden, wie sie herausgefunden haben, nach welchen Personengruppen sie Ausschau halten müssen. Und zwar haben sie sich Geschichtsbücher geschnappt. Was die Templer schon immer konnten, war das Archivieren von Geschichte in den Assassin's Creed Spielen. Anders waren es mordlustige Leute, die irgendwie durch Kreuzzüge gezogen sind. Aber das ist halt, ja. Auf jeden Fall sind sie dann beigegangen und haben geschaut, welche Menschen zum Beispiel, warum auch immer, auf einmal, weil es ja meist so, plopp, da bin ich, über große Macht verfügt. Ich meine, der einhodige Österreicher ist genannt worden, unter anderem, nicht als direkte Verbindung, sondern als Mittelsmann, ne, nach der Jagd nach dem Edensplitter, dass er eingesetzt wurde. Das hat man ja alles in der Ezio-Reihe, hast du ja über diese Symbole, die du suchen konntest, hast du ja immer diese Fragmente bekommen, zu der Geschichte, wo du am Ende halt das Video auch bekommen hast.
Ja.
Mit der Flucht. Und da sind ja auch ganz viele Dokumente gewesen, welche Gruppierungen mit und gegeneinander gearbeitet haben, Verflechtungen und so weiter und so fort. Und dieses Wissen haben sie halt genutzt, um halt bestimmte Persönlichkeiten ausfindig zu machen. Weil es gab ja mehrere, also es gab ja nicht nur die Verwandtschaft von Desmond, die sie da in den Animus gestopft haben, sondern es gab ja noch andere Probanden, von denen sie sich was versprochen haben. Wir können das sogar noch weiterführen, wenn man den Film mit einbezieht.
Nee, lass mal. Aber ja, klar, also man hat ja vor Desmond, der Subjekt 17 war, noch Subjekt 16 so ein bisschen kennengelernt in Revelations. Also ja, klar, davor gab es natürlich auch noch andere Leute, die für dann Animus und für Abstergo interessant waren. Das stimmt schon. Und das ist ja auch so gesehen in Kanon bekannt. Wenn wir jetzt schon so einzelne Teile aufdröseln, dann würde ich es glatt mal probieren wollen. Ich weiß, es fällt uns beiden wahrscheinlich sehr schwer, wobei mir, glaube ich, eher der schlechteste Teil schwer fällt als mein Lieblingsteil. Bei meinem Lieblingsteil bin ich mir relativ einig, wobei wir es ja auch nicht auf einen Teil beschränken müssen. Okay, pass auf, lass uns das so machen. Ein Lieblingsteil aus dem alten Gameplay-Prinzip und ein Lieblingsteil aus dem neuen Gameplay-Prinzip, also sprich einmal von 1 bis Syndicate und einmal von Origins bis Valhalla und die schlechten Teile auch einmal aus diesem Pool und einmal aus diesem Pool. Und wenn du noch ein bisschen Überlegung brauchst, dann könnte ich versuchen anzufangen mit den Lieblingsteilen, denn das ist für mich tatsächlich relativ einfach. Das ist unter anderem Dingens, wie heißt er? Assassin's Creed 2. Warum ich da gerade so lange überlegen musste, weiß ich nicht. Aber ich bin halt ziemlicher Freund von dieser ganzen Ezio wird gezeigt als junger Mann, als Draufgänger, bis er dann diesen herben Schicksalsschlag erlebt, in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Er lernt von Anfang an, was ist der Assassinenorden, verkörpert das dann irgendwann komplett. Ich meine, du erlebst ja quasi, abgesehen jetzt von den anderen beiden Ezio-Teilen, aber du erlebst schon in Teil 2 eine unglaubliche Charakterentwicklung, die einfach jedes Mal wieder geil ist. Und wenn du dann daran noch denkst, wie er, ich glaube, das ist sogar die Szene kurz nach der, oder kurz vor der Hinrichtung der Familie, der vermännlichen Seite, wie er im Büro seines Vaters dann aus der Truhe den Anzug, also die Kutte rausholt und die Waffen etc., wo dann dieser ganz theatralische, typische Assassin's Creed-Song im Hintergrund läuft. Den wir jetzt hier leider nicht einspielen können, glaube ich, weil wir sonst dafür einen fetten Claim kriegen. Ich würde es gerne tun, aber das ist so der melancholische Assassin's Creed-Song, den ich so mit dem Franchise verbinde. Und dazu muss man sagen, die Chemie zwischen Ezio und Leonardo war einfach großartig. Die Szenen, die Regionen, die man in Assassin's Creed 2 erlebt hat, waren geil. Ich meine, allein dieses Ding auf dem Karneval, das war richtig nice. Weiß nicht, also Teil 2 definitiv aus dieser Ära der Assassin's Creed-Reihe mein Favorite. Wenn ich jetzt an die neuen Teile denke, müsste ich lügen, da einen absoluten Lieblingsteil rauszuziehen. Ich denke, vom reinen Gameplay müsste es dann tatsächlich, ich weiß es tatsächlich nicht, das ist so mein Problem. Origins fand ich von der Story her ganz cool, aber es hat irgendwie nicht das erfüllt, was ich von dem Assassin's Creed wollte. Ich meine, klar, es ist der Anfang, es ist die Origin des Ordens, so gesehen. Deswegen ergibt es Sinn, dass es wenig etablierten Assassinenorden gibt. Es bedingt sich einfach aus der Logik. Und es war der erste Teil, der die neuen Mechaniken eingeführt hat. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen, was das Ganze angeht. Odyssey hat sich stellenweise so unglaublich belanglos angefühlt. Gerade dieser ganze Krieg zwischen den Athenern und den Spartiaten. Weil man konnte ja ein Gebiet unendlich farmen. Du konntest dich auf eine Insel stellen, wenn sie den Athenern gerade gehört hat, hast du sie an die Spartiaten übergeben. Und eine Sekunde später, wenn die dann da an der Macht waren, konntest du den Obermotz wegmachen und dann hast du wieder diesen Gebietsfight gehabt und konntest das Gleiche nochmal machen. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre diese Schlacht, der du dich beteiligst, irgendwie von Belang. Null. Das hat mich ziemlich gestört an dem Teil. Es hat mir quasi die Hälfte des Ganzen kaputt gemacht, weil das so eine Major-Mechanik war in diesem Spiel. Und wenn ich an Valhalla denke, dann denke ich hauptsächlich daran, dass mich die meisten Charakter, die man da getroffen hat, null tangiert haben. Und dass ich Basim nicht leiden kann, was mir noch sehr auf die Füße fallen wird bei Mirage, glaube ich. Aber dieses ganze Dorf, was man in Valhalla aufgebaut hat, da ist mir kein einziger Name hängen geblieben. Die einzelnen Bewohner waren mir so egal. Diese Aufbaumechanik fand ich ätzend. Und ja, ich weiß, es gab auch eine Aufbaumechanik in Assassin's Creed 2, die fand ich auch nicht gut, aber sie war wenigstens hilfreich. Deswegen, also ich glaube, da muss ich einfach sagen, da ist mir relativ Wumpe. Ich sage jetzt einfach mal Origins, aber einen wirklichen Lieblingsteil in den neuen habe ich noch nicht. Und da hoffe ich auf Project Red, auf das Japan-Setting, dass ich dann in, weiß nicht, wenn wir in 5 Jahren nochmal über Assassin's Creed reden, zum 20. Jubiläum, dass wir dann sagen können, ja, Assassin's Creed Project Red, geilster Teil aus der neuen Ära. Und da hoffe ich ein bisschen drauf. So. Hast du deine Lieblingsteile?
Ja, ich glaube, du hattest aber dein Nicht-Lieblings-, also den schlechtesten Teil aus der alten Reihe noch nicht genannt gehabt.
Das würde ich für die zweite Runde aufbewahren, weil ich habe es bei den neuen Teilen auch noch nicht gesagt, aber da finde ich halt alle nicht so gut.
Gut, also vor ein paar Jahren hätte ich noch sehr treumäßig geantwortet, wenn du mich gefragt hättest, welches mein Lieblings-Assassin's Creed wäre, dann wäre meine Antwort gewesen Prince of Persia.
Ja, gut.
Weil ich das Ubisoft tatsächlich, aber das ist so ein Ich-Ding, ne? Es muss einem ja nicht jede Entscheidung gefallen, die ein Publisher trifft. Ich fand es halt sehr schade, dass sie halt die Reihe Prince of Persia dafür haben sterben lassen, mehr oder weniger. Wobei sie jetzt wohl immer noch an einem Remake, Remaster von Sands of Time arbeiten und dann geht's mal weiter, dann wird wieder gesprochen, dass es gecancelt wäre, dann geht's doch dann wieder weiter und so weiter und so fort. Ich verfolge das schon gar nicht mehr. Wenn es um Assassin's Creed geht, von den alten Spielen, dann gehen wir jetzt nur die Lieblingsteile und danach die nicht so gut finden, obwohl du das bei der neuen Reihe auch schon genannt hattest. Mein Lieblingsteil trotzdem, der erste Teil, so buggy die Mechanik und allem drum und dran was waren. Ich fand die Geschichte zum damaligen Zeitpunkt, also wenn man sie heute sieht, ist sie halt sehr abgedroschen Aber für das Release-Jahr, ich habe es zum Release gespielt, sogar am Release-Day. Ich habe es geschenkt gekriegt. Hatte noch mit Maus und Tastatur gespielt.
Oh Gott.
Ja, es ging zum damaligen Zeitpunkt, klappte das wirklich gut. Der erste Teil, die Geschichte vom Meisterassassinen, der seinen Rang abgesprochen bekommt, weil er an so vielen Punkten gegen das Credo verstoßen hat, dass man das gar nicht mehr auflisten konnte, weil er sich einfach an nichts mehr gehalten hat. Er hat alles für, als Maden, als Würmer gesehen, die ihm nicht erhaben waren. Und ihm war es auch im Grunde genommen egal, wenn Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden, solange er seine Aufgabe erfüllen konnte und hat dafür eine harte Dresche gekriegt. Ich fand die Andeutung damals, wie die Templer vorgestellt wurden, als die Kreuzritter und hast du nicht gesehen, so dieses klassische Setting, weil es gerade in der Hochzeit auch war, war ja dieser große Krieg im Osmanischen Reich, wo die Kreuzzüge, ich weiß nicht gar nicht, war es da der zweite Kreuzzug, glaube ich, zu der Zeit oder kurz, oder eine Planung für den dritten, ich weiß das nicht mehr geschichtlich, wo es dann stand. Auf jeden Fall dieses, du fällst vom obersten Rang, den du haben kannst, ohne halt als Meister betitelt zu werden, fällst du runter auf den niedrigsten Rang, du bist quasi wieder Aspirant und musst dich dann halt hochkämpfen, muss das Credo neu lernen, muss es neu verstehen lernen und allem drum und dran. Das fand ich damals richtig, richtig geil gemacht. Trotz der Mechanikfehler. Und da gab es viele. Und die Welten waren sehr, sehr trist und langweilig mitunter.
Alles grau in grau, ja.
Obwohl ich irgendwann im Stream den ersten Teil nochmal spielen werde. Die alte Version. Auch wenn nochmal, es gibt ja immer noch Gerüchte, dass sie den ersten mit der, Gott, wie heißt die denn aktuelle Engine?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe den Namen vergessen, aber sie haben ja für Assassin's Creed eine eigene Engine entwickelt. Hm. Und es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass sie den ersten Teil, weil halt so viele Fragen offen geblieben sind und dass der Rest nur Bruchstücke sind, weil es ist ja noch, nachdem er Major Spoiler Al-Mualim aus dem Weg geschafft hat, zu Recht, wie ich finde, sind ja noch Jahrzehnte Sachen passiert. Nicht nur die Situation mit Maria, wo wir die erste Vermischung in Anführungsstrichen, ne, weil wegen zwei verfeindete Orden Romeo und Julia-Syndrom, könnte man es auch nennen, so ein bisschen, gegeben hat mit Templerinnen und Assassine, sondern es ist ja so viel noch passiert, was wir nur aus Büchern quasi kennen, weil die Geschichte von Assassin's Creed, von Altair, ist in den Büchern weitererzählt worden, bis auf die Bruchstücke, die wir dann in der Ezio-Reihe hatten. Was mit seinen Freunden passiert ist, was mit seinen engsten Vertrauten passiert ist, der Verrat innerhalb des Assassinenordens, dass er dann als der komplette Außenseiter dastand, dass er unglaublich viele Probleme hatte, seine Freunde, quasi alles um ihn herum ist aufgrund eines Verrats gefoltert und getötet worden. Sein Ende ist jetzt auch nicht rosig, wenn man da mal überlegt. Er hat sich einschließen lassen und er hatte Glück im Unglück, dass er schon wusste quasi, dass er in den nächsten Tagen, Stunden einschlafen wird und nicht mehr aufwachen. Aber stellt euch mal vor, er wäre 2, 3, 4, 5 Jahre vorher reingegangen. Der wäre jämmerlich verhungert da drinnen. Und alleine diese Tragödie rund um Altair, was so viel mehr ist als der erste Teil. Dieses ganze Konstrukt hat halt den ersten Teil zu meinem Lieblingsteil gemacht, der alten Reihe. Da kommt Ezio tatsächlich für mich Charaktertiefe nicht dran, auch wenn man leider das meiste wirklich nur in den Büchern mitbekommen hat, wie sich dieser Charakter Altair noch gewandelt hat, weil es ging ja noch weiter. Spielerisch vom Charakter ist Ezio vorne, aber allgemein Character-Building, was Kanon ist, ist Altair für mich ganz, ganz weit vorne und ich fand das Setting mit den Kreuzrittern, Tempelrittern und allem drum und dran zu der Zeit halt richtig gut. Und von der neuen Reihe, bei mir kann man sich's wahrscheinlich so ein bisschen denken, welches mein Lieblingsteil ist. Was? Und ich muss immer noch das DLC spielen. Das soll nämlich richtig gut sein. Das sind zwei Parts, glaube ich, 40 Stunden. Geballte Story, nicht mit, was ich mitbekommen habe, nicht mit hier riesige Welt erkunden und bla bla bla, sondern geballt Story-focused Valhalla. Nicht, weil es jetzt nordische Mythologie, klar, ich interessiere mich für allgemein die Mythologien der verschiedenen Volksgruppen, Ethnien, wie man auch immer das bezeichnen möchte, Kulturen, bla, und welche Gottheiten oder höheren Wesen, auch wenn ich jetzt persönlich nicht dran glaube, aber ich finde es interessant, wie kreativ, und jetzt mag mich jemand Gläubiges wahrscheinlich an den Pranger stellen, dass ich das als Fiktion darstelle. Aus meiner Sicht als Atheist kann man das so definieren. Ich finde es halt interessant, wie kreativ die Leute zu der damaligen Zeit geworden sind, aufgrund von Naturphänomenen, dass irgendwelchen Persönlichkeiten, die dann später zu diesen Göttern wurden, zu beschreiben und wie komplex das Ganze war. Alleine, was man über die nordische Mythologie weiß, alleine, was man zum Beispiel über die Hindi und einem drum und dran und ihre Götter weiß, ist ja auch mal in Assassin's Creed so ein ganz, ganz bisschen angeschnitten worden, so ins Indische. Ich glaube, in diesem 2,5D-Teil ist das mal ein bisschen angeschnitten worden, so ganz, ganz leicht. Mich wundert es zum Beispiel, dass es noch kein Assassin's Creed in Indien gegeben hat. Ich habe seinen Mr. Green, ne? Er ist selber ja Inder gewesen. Wäre super gewesen, hier, wie hieß die Company? East Indian, bla bla bla.
East Indian Trading Company, ja.
Genau, zu der Zeit dann halt in Indien. Wie geil wäre das denn? Aber das hätte keine Engine mitgemacht, weil dort hast du auf 1 Quadratmeter 5 Menschen stehen gehabt. In den meisten Fällen, weil die Städte damals genauso belebt waren wie heute. Ich glaube, aber auch das wäre halt so richtig geil gewesen. Aber ja, Valhalla von der neuen Reihe, mein Lieblingsteil. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt mit den schlechteren. Also die ist persönlich, komplett subjektiv. Ja, nicht, dass wir hier jemanden auf den Fuß treten. Aber es ist mein Lieblingsteil, wie könnt ihr es wagen? Es ist halt unsere Meinung und wir empfinden Sachen anders als du, der sich jetzt wahrscheinlich gerade angesprochen fühlt.
Ja, wobei man dazu noch einwerfen muss, ja, du hast recht, Altair hat eine sehr gute Charakterprogression gehabt, aber eben außerhalb der Spiele, das ärgert mich so ein bisschen. Was man aber einwerfen muss, ein Spiel, was kein Major-Konsolentitel war, aber auch sehr viel noch in diesen Charakter Altair mit einspielt und seine Verbindung und seinen Kennenlernen mit Maria darstellt, ist Assassin's Creed Bloodlines für die PSP. Solltet ihr eine PSP besitzen oder irgendwie einen Emulator, dann kann ich dieses Spiel nur empfehlen. Ich habe es damals hoch und runter gespielt. Es war eins von 2 Spielen, was ich für die PSP hatte. Ich habe es geliebt. Und das ist eben einer dieser Assassin's Creed-Teile, der, finde ich, so ein bisschen untergegangen ist, den man auch vielleicht noch mal hätte irgendwie porten, ein bisschen aufbessern können. Aber das ist so der Part, der eben noch mit in diesen Assassin's Creed Altair-Charakter mit reinspielt. Deswegen, ja, ich kann komplett nachvollziehen, was du sagst, aber es fällt halt für mich so ein bisschen raus, hinten rüber, weil es eben nicht in den Spielen porträtiert ist. Da ist der Unterschied zu Ezio eben sein komplettes Leben, so gesehen, ist porträtiert in den Spielen. Also du hast ja in Assassin's Creed 2 hast du am Anfang seine Geburt, wo du dann diese komische Puppenspielermechanik lernst, die ja Assassin's Creed damals hatte, dass du quasi eine Kopftaste, eine Handtaste, eine Waffentaste und eine Fußtaste hast, so nach dem Motto, auch wenn das ein bisschen weird war damals, aber hey, was soll's. Wie du dann gesehen hast, wie er zum jungen Mann wurde und dann eben später zu diesem alten Mann, der in Revelations durch Istanbul rennt. Ja, das fand ich ziemlich cool. Was ich gerne noch gehabt hätte und was es tatsächlich als Mini, war das eine Serie? Nee, das war ein Mini-Kurzfilm, glaube ich, den ich bei Revelations, glaube ich, in der Special Edition dabei hatte. Ich weiß nicht, ob man das heute noch irgendwo anders findet. Da sieht man tatsächlich A, wie Ezio, der wirklich sehr alte Ezio, der mit der guten Dame aus Istanbul, Sophia heißt sie, glaube ich, wie er mit ihr zusammen in irgendeinem kleinen Dörfchen irgendwo am Rande von Italien wohnt, ein Kind hat. Ich weiß nicht mehr, ob Tochter oder Junge, ist ja auch wurscht. Er hat mit ihr ein Kind, er verbringt da seinen Lebensabend. Entweder wird er dann am Ende getötet oder er stirbt an Altersschwäche. Das wird nicht so ganz sichtlich. Du hast da gleich was zu sagen, kannst du gleich machen. Aber er trifft auf jeden Fall die werte Dame aus China, die Assassinin, die irgendwie entweder seine Hilfe braucht oder irgendwie gejagt wird von anderen. Ich krieg's nicht mehr zusammen, ich habe das vor Ewigkeiten geschaut. Und das dürfte dann die Dame sein, die man in diesem 2,5D-Titel spielt, in dem China-Ableger. Aber ist ja auch wurscht. Du wolltest was zu sagen, dann leg los.
Also er ist nicht an Altersschwäche gestorben und er ist nicht getötet worden. Er hat durch den Kampf damals mit den Borgia, war das, glaube ich, ne, diese große Endschlacht, wo er den einen gejagt hat, ist er ja schwer verwundet worden am Bauch. Falls du dich an die Szene erinnerst, ich glaube, er hat das Schwert in den Bauch gekriegt oder sonst irgendwas.
Du meinst in dem Kampf in Brotherhood, wo er gegen Cesare gekämpft hat oder was?
Nee, Nee, tatsächlich im Endteil, da ist er ja schwer verletzt worden zum Ende hin noch.
Aber da hat er doch nicht in Revelations.
Also er ist in Florenz gestorben und zwar 1524. Ich habe es gerade noch mal extra
aufgehabt. Dass er in Italien gestorben ist, weiß ich, aber ich überlege gerade, in welchem Kampf er so schwer verwundet wurde.
Das war der Endkampf, glaube ich, in wie heißt der letzte nochmal, der
Reihe?
Revelations, glaube ich.
Aber war das ein Borgia? Ist ja auch wurscht.
Ist ja auf jeden Fall ist er schwer verletzt worden und hat dadurch eine Brustinfektion bekommen, die sich über mehrere Jahre hinweg gezogen hat. Er ist friedlich eingeschlafen, aber diese Verletzung hat halt dafür gesorgt. Sonst wäre er wahrscheinlich nochmal ein paar Jährchen älter geworden.
180, so fit wie dieser Mann war.
Ja, genau. Er hat zu seiner Frau gesagt, ich setze mich mal kurz hin, warte mal, ich mache mal ganz kurz die Augen zu, der Klassiker. Und dann war er weg. Aber irgendwie, er hat das Glück tatsächlich, dass er einen relativ normalen Tod gestorben ist, als seine Vorgänger und Nachfolger. Von den Fry-Zwillingen möchte ich gar nicht anfangen. Lest die Bücher. Es wird da drin erklärt, es ist nicht schön. Also irgendwie alle Charaktere, auch Bajek irgendwie sehr, sehr unschön. Alexios auch unglaublich unschön. Ich meine, einfach zu Staub zerfallen ist jetzt nicht gerade geil.
Kommt drauf an, ob schmerzvoll oder schmerzlos. Aber ich merke gerade, ich muss scheinbar die Bücher mir besorgen und lesen. Du wächst da gerade Interesse.
Es passiert so viel in den Büchern. Ich meine, ich bin hauptsächlich jetzt wieder durch Franzi auf die Bücher wieder aufmerksam geworden, weil sie liest unglaublich gerne und sie hat auch einige Assassin's Creed Bücher. Hauptsächlich aber so Era Ezio, weil das halt so. Aber sie weiß zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie hieß nochmal der Einarmige, der Altair geholfen hat.
Malik.
Ja, das ist in den Büchern halt detailgetreu erklärt, wie der eine Assassine mit ihm umgesprungen ist und wie langwierig und qualvoll er ihn getötet hat. Also es ist richtig, richtig übel. Also wer gesagt hat, die Spiele sind düster, die sind Kindergarten gegen die Bücher mitunter. Also klare Empfehlung geht raus für die Bücher. Man erlernt, man kriegt noch so viel mit. Es gibt, glaube ich, auch Bücher, die zwischen dem zweiten Teil der Ezio-Reihe und halt Revelation spielen, weil da sind ja auch, wie viele Jahre waren das? 30 Jahre vergangen, wo er nach Istanbul gekommen ist?
Viel, er war auf jeden Fall deutlich älter, ja.
Und da ist halt noch so viel passiert. Alleine der Kampf, den man gesehen hat, wo er angegriffen wurde, wo er noch jünger war, wo er die Informationen gesucht hat, nach dem alten Grab halt. Alleine dieser Weg dahin ist in den Büchern wohl noch erklärt worden. Ich kenne alle Bücher auch nicht. Aber es ist so krass, Assassin's Creed hat so viel mehr zu bieten. Und auch wenn du es gesagt hast, lassen wir das mit dem Film, und er ist natürlich nicht Kanon, ich fand unglaublich viele Punkte in diesem Film besser umgesetzt, als ich die Befürchtung hatte. Alleine die Art des frühen Animus, also es muss schon sehr früh gespielt haben, weil die Synchronisation mit der Bewegung, das war schon recht cool gemacht. Und ich hatte halt auf den zweiten Teil gehofft, weil es mal losgelöst war von dieser normalen Story mit dem direkten Kampf immer zwischen diesen zwei Fraktionen, weil das ging wesentlich subtiler von weg. Und sie haben unglaublich gut den Sicker-Effekt erklärt. Alleine auf Basis des Übernehmens der Fähigkeit seines Vorfahren, dass der Vorfahr quasi unbewusst, aber zum Teil bewusst, weil er die Informationen hat von vorherigen Generationen, dass halt quasi Leute aus der Zukunft irgendwie so einen Blick drauf haben, das den gezielt beibringen. Ich weiß, das war, glaube ich, bei Desmond, hattest du ja auch die Szene, war das bei Desmond? Wo er, ich verwechsel den Film. Im Film gibt es die Szene, wo der Dude, der Hauptprotagonist, in seiner Zelle ist und wird von seinem Vergangenheits-Ich, wenn man das so will, oder seinem Vorfahr, durch den Sicker-Effekt angegriffen, um ihm die Bewegung beizubringen mit dem Ausweichen und allem drum und dran. Alleine, wie sie das dargestellt haben, der Sicker-Effekt ist immer angedeutet worden und nur Desmond hatte ihn wirklich.
Ja gut, aber die anderen waren ja auch nicht mehr relevant. Ich meine, wen hattest du denn nach dem wirklichen Animus quasi Benutzern oder wen hattest du noch als wirklichen Animus-Benutzer? Weil der Sicker-Effekt tritt ja wirklich nur ein, wenn du den Animus verwendest. Das heißt, Desmond Okay, klar, wissen wir. Dann gab es diesen völlig namenlosen Protagonisten, den ja quasi du verkörpert hast in Teil 4.
Das war einfach nur ein Dude, der zu Hause saß am Fernseher.
Nee, Teil 4 war der Typ, der in der Spieleredaktion noch saß.
Ja gut, das war nochmal wieder anders, ja.
Danach war das, glaube ich, war das Teil 4, war das Unity schon, genau, wo derjenige an der Konsole saß und das Spiel halt gespielt hat und sich dann die Assassinen da reingehackt haben, von wegen, du bist jetzt unser Novize. Bei Syndicate weiß ich gar nicht mehr, wie das da aufgezogen war, ob das überhaupt
so,
einen Gegenwartspart noch hatte oder ob sie es einfach weggelassen haben, das weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt die neuen Teile waren ja dann mit, wie heißt sie? Laila? Heißt sie Laila?
Ich guck mal eben nach.
Na, auf jeden Fall mit der neuen Protagonistin, die ihren mobilen Animus hat, in dem sie sich da immer wieder reinlegt. Das heißt, bei ihr könnte in der Theorie wieder ein Sicker-Effekt auftreten. Es könnte aber auch sein, dass dieser Animus ein anderer ist. Und ich sage, bei ihr könnte dieser Sicker-Effekt auftreten. Da wir jetzt eh schon die ganze Zeit am Spoilern sind, sie ist ja so gesehen nicht gestorben, aber sie hängt in dieser Maschine drin in Valhalla, weswegen wir ja überhaupt Basim wiedergekriegt haben. Deswegen stempel ich sie jetzt mal als tot ab und sage, Basim ist der neue Gegenwartshauptcharakter. Was auch sehr wild wird, wenn wir dann Basim in der Gegenwart und in der Vergangenheit spielen in Mirage. Das wird sehr wild. So gesehen braucht er keinen Sicker-Effekt, weil er war es damals und er ist es heute. Weiß ich nicht, wie das wird.
Aber ist der Sicker-Effekt.
Er ist einfach der Sicker-Effekt. Nein, aber wir wollten auf schlechte Teile eingehen. Oder was heißt schlechte Teile? Teile, die wir weniger mochten. Und das wäre bei mir in der alten Ära tatsächlich Assassin's Creed 3. Und ja, Assassin's Creed 3 ist ein einfacher Teil, um drauf rumzuhacken. Ich weiß, ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass man am Anfang seinen Vater gespielt hat, der auf der Templerseite war, hat mich gestört. Dass man dann Ewigkeiten ihn als Jungen gespielt hat, hat mich ein bisschen gestört. Dann allgemein irgendwie das Herausbilden von den Anhängern des Assassinenordens, die aber dann doch nicht wirklich Assassinenorden waren und alles war irgendwie so halbärschig, aber irgendwie dann doch nicht und dein Mentor war einfach nur alt und verbittert und ich weiß es nicht, es hat mir nicht gefallen. Es hat mir von vorne bis hinten einfach nicht gefallen. Es hatte ein paar nette Ansätze, aber es war definitiv nicht mein Game. Und wenn man heute jetzt auf die neue Ära dann schaut, wäre, glaube ich, der Teil, der mir da am wenigsten gefallen hat, Odyssey. Auch aus den Gründen, die ich gerade eben schon ein bisschen angeschnitten hatte. Diese ganze Fraktionskriegerei ergibt gar keinen Sinn, weil du ständig die Seiten wechseln kannst, ohne dich irgendwie auf eine Seite festzulegen. Es hat auch keinerlei Auswirkungen, wenn du ständig auf der gleichen Insel die Leute wieder wegfarmst und da den Entscheidungskrieg machst, außer dass es für dich irgendwie XP bringt. Allgemein hat es sich so angefühlt, als hättest du nicht wirklich einen Zweck. Weil klar, du hast dann diesen Orden, gegen den du kämpfst, der auch schon wieder ein komischer Orden war. Es gab da, glaube ich, zwei Orden in Odyssey. Einmal diesen Orden, der... Oh, ich habe ihren Namen vergessen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall gab es da irgendwie mehrere Verschwörungsgruppen und ich habe da irgendwie komplett den Überblick und die Lust verloren, mich darum zu kümmern. Genauso hat es in Valhalla für mich sehr willkürlich gewirkt, da gegen diese Ordensmitglieder vorzugehen, weil davon hatte Eivor ja per se jetzt erstmal nichts. Das waren einfach bloß so, ach, ich schalte die mal aus, wenn ich die finde, so nach dem Motto. Deswegen diese Loslösung von diesem ganzen Assassinengeschehen finde ich sehr schade. Und das hat man aber schon seit Teil 3 eben gemerkt, dass das sich so ein bisschen von loslöst und eben weniger wird. Deswegen, ich habe einfach sehr große Hoffnungen in Mirage, dass es zu den alten Wurzeln zurückgeht, dass ich bald sagen kann, Mirage wäre so gesehen mein neuer Lieblingsteil oder würde mit zu meinen neuen Lieblingsteilen zählen. Und ich habe große Hoffnung zu sagen, dass Project Red für mich bald mein Lieblingsteil der neuen Ära wird. Und sei es nur, weil es Japan ist und wir über die schönen Schindeldächer rennen und wir wieder diesen Schindeldach-Sound haben, denn dieser Schindeldach-Sound ist seit jeher der gleiche und ich liebe ihn. Und wir müssen schauen und da ist der einzige Grund, warum ich quasi für mich erlaube, dass das neue Japan-Setting das RPG-Setting wird, wie eben Origins, Odyssey und Valhalla, weil es dir theoretisch dann erlaubt zu spielen, wie du willst. Was meine ich jetzt damit? In einem feudalen Japan-Setting würde es sich ja anbieten, entweder so in die Richtung Samurai zu gehen, dass man quasi brachial durch die Tür rennt und dann seine Ziele niedermetzelt, oder dass man die Seite des Ninjas wählt und da dann eben quasi heimlicher vorgeht. da wäre es dann für mich, aber auch jetzt persönliche Einschätzung, wichtig, dass sie mehr bieten, als einfach bloß, ich springe von Hausdach auf mein Ziel und Ziel ist abgemurkst. Denn wenn wir wirklich so in diese Shinobi-Richtung gehen, dann bräuchten wir auch so Werkzeuge wie eventuell Wurfsterne, auch wenn sie halt sehr klischee-mäßig sind, oder sowas wie vergifteten oder mit Gift beträufelten Seil oder Draht, was ich über mein Opfer hängen kann, wenn es schläft, und dann tropft das Gift so von dem Seil in den Mund des Opfers. So wirklich quasi altertümliche Waffen der Heimlichkeit. Sowas fände ich halt echt cool. Ich sehe nur noch nicht, dass wir das kriegen werden. Aber darüber würde ich mich freuen. Also, nochmal die Too Long Didn't Listen Edition. Meine nicht favorisierten Teile in der alten Reihe Assassin's Creed 3, in der neuen Reihe Odyssey. So, jetzt du.
Ich muss übrigens eine Aussage zurückziehen noch, die ich am Anfang getätigt habe, wegen Unwissenheit. Weil es gab ja noch eine Spielreihe, ich glaube, die war hauptsächlich Handheld vorenthalten, und zwar die Assassin's Creed Chronicles. Und, weil ich ja gesagt habe, ich wundere mich, dass es noch keinen Teil in Indien gegeben hat. Ach so, es gab den Assassin's Creed Chronicles India mit dem Charakter Abras Mir. Ich habe den Namen übrigens nicht gefunden. Ich kann mir Namen nicht merken, wie Charaktere heißen. Ich weiß das mit Miles, weil das mit Miles ist tatsächlich von den außerhalb des Animus-Charakteren mein Lieblingscharakter der Assassin's Creed-Reihe. Da kommt kein anderer Charakter, den sie vorgestellt haben, gegen an. Es ist für mich einfach Desmond Miles. Und ich hätte halt gerne noch einen Teil mit ihm solo gehabt. Das hat er sich ja angedeutet, ist dann ja fallen gelassen worden.
Ja. Ihr Name ist Laila Hassan übrigens, falls das jetzt noch wichtig war.
Danke. Ja, war es für meinen Kopf, auf jeden Fall. Von der alten Reihe war tatsächlich der Teil, der mir am wenigsten. Es teilen sich zwei teilen sich das Ganze tatsächlich. Und zwar zum einen Assassin's Creed Black Flag. Unter anderem, weil ich dieses Piraten-Setting, also ich bin durch meine Kindheitsjahre mit Piraten-Settings überflutet worden. Es gab unglaublich viele Sid Meier's-Games, die ich gespielt habe und so weiter und so fort. Und immer Piraten da, Piraten dort. Ich fand das immer so ein bisschen langweilig. Die Schiffskämpfe fand ich langweilig. Und ich fand Kenway jetzt nicht gerade so einen super tollen Charakter. Und tatsächlich, dass aufgrund der Bugs und der Probleme, die ich hatte, und die Story, die für mich so ein bisschen unausgereift gewirkt hat, war es halt der Teil rund um Arno. Ich vergesse den Namen immer wieder. Mein Hirn verdrängt ihn quasi. Nach Black Flag, wie hieß es nochmal?
Achso, Unity.
Gedanke, Unity. Das sind tatsächlich die teilen sich das so, Teile, die ich am wenigsten mochte. Ich fand tatsächlich den dritten so ein bisschen besser. Die Unabhängigkeitskriege, wie sie die so ein bisschen storytechnisch mit eingebaut haben, auch wenn da nicht der Fokus drauf war. Ich war immer froh, wenn die Schiffsmissionen vorbei waren, weil da haben sie es ja schon angeteasert, was in Black Flag passieren wird. Dieses Hickhack hin und her fand ich auch so ein bisschen nervig, was mir so ein bisschen die Lust geraubt hat. Man spielt den Sohn, dann spielt man den Opa, zwischendrin hat man dann kurz den Vater und alles ist kompliziert, Beziehungsstatus kompliziert. und das ging mir einfach zu hin und her. Daher dann die beiden Teile. Aus der neuen Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, da brauche ich gar nicht lange überlegen, es ist Odyssey. Odyssey wirkte von den ganzen Teilen, ja, es ging dann wieder um den Orden und effektive Jagd und bla. Und eigentlich ging es nur darum, den Vater ausfindig zu machen und die Mutter zu finden. Alles andere war egal. Und dann ist rausgekommen, der Vater ist eigentlich nicht der Vater und so weiter und so fort. Und auf einmal ist das ein hochtrabender Mathematiker. Schwierig. Und es ging irgendwie so an der Story vorbei. Und dann kam noch Atlantis mit ins Spiel, wo es dann halt anfing richtig wild zu werden. Was dann irgendwie in den Plot der vorherigen und späteren Teile dann wieder nicht reinpasst. Weil wenn es Atlantis gab, dann müsste es ja eigentlich auch den Olymp gegeben haben. Aber irgendwie war ja doch dann irgendwie alles das Gleiche. Und das ist eigentlich kompletter für mich. Ja, Spielelogik nicht hinterfragen, ich weiß, aber es macht für mich dann keinen Sinn und das wirkte alles so beiläufig. Was ich bei Valhalla, wo du das sagtest, das war für dich war es ja so schade, weil es so an dem Assassinenorden vorbeigelaufen ist. Mhm. Ich fand tatsächlich das mal interessant zu sehen, quasi nicht aus den Augen eines Assassinen selbst, sondern eines, ich nenne es mal, Vertrauten. Und das war ja in dem Fall, Eivor und Haitham waren ja wie Brüder am Ende.
Ja.
Und Haitham hat es ja durch die Blume immer mal wieder versucht. Man weiß ja nicht, ob vielleicht Eivor irgendwann doch noch das Credo angenommen hat und sich dem Orden verschrieben hat. Das ist ja nicht final geklärt worden. Das lässt den Interpretationsfreiraum offen. Aber es war halt so cool, dieses nebenbei zu sehen und nach dem Motto, ich verfolge die Ziele mal mit, weil mir diese Menschen tierisch auf den Keks gehen und meine eigenen Ziele behindern. So zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, was halt, wenn man bedenkt, dass die Wikinger, ne, die Wikinger selber hat es ja nicht gegeben, das war ja quasi eher so ein Berufszweig, Plündererhändler, Sklavenhändler und so weiter und so fort. Und es war ja quasi, man kann es sehen, es war ein Handel, weil er hat ja dafür was gekriegt, was er haben wollte. Informationen in seinem Fall. Er hat mit Informationen gehandelt, indem er geholfen hat, zu revealen, wer jetzt quasi dieser Kopf des Ordens ist an dieser Region. Und sein Lohn war daraus, wenn er diese Person einschaltet, dass er, beziehungsweise sein Clan, die Kontrolle über dieses Gebiet übernommen hat. Und eine dort ansässige Persönlichkeit an die Spitze hieven konnte, um dann darüber die Kontrolle zu haben. Also es war schon sehr, sehr interessant. Es war so mehr der Eroberer eher was die Assassinen dann irgendwann später bekämpfen würden, aus der Logik heraus. Wenn man so bedenkt, weil so agiert ja eigentlich der Templerorden. Gezielt politische Persönlichkeiten einsetzen und kontrollieren. Und im Grunde genommen hat genau das Eivor gemacht.
Ja, weil es ihm halt im Interesse lag, ne?
Genau. Es ging ums eigene Interesse und nicht um irgendeinen Credo. Er oder sie, je nachdem. Ursprünglich sollte es ja, glaube ich, nur eine weibliche Eivor geben. Da hat man sich dann dafür entschieden, genauso wie Alexios erst kein spielbarer Charakter sein sollte, sondern hauptsächlich Cassandra. Aber das sind andere Sachen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade ganz kurz den Faden verloren. Mein Hirn geht gerade in irgendwie 10 Richtungen, was Assassin's Creed-Informationen angeht. Wo bin ich gerade stehen geblieben?
Bei der politischen Motivation von Eivor. Was davor war, habe ich auch schon wieder vergessen.
Er hat ja zigmal, auch wenn Bassi ihm auf ihn eingeredet hat, den übrigens irgendwie keiner mag, dass ihm dieses Credo und der ganze Gedöns-Ding völlig am Hintern vorbeigeht und deswegen auch das Geschenk der Klinge, was ja eigentlich quasi so ein bisschen so ein Überreden sein sollte schon anfangs, so in diese Richtung, so guck mal, was wir für schöne Spielsachen haben, dass sich Eivor dafür entschieden hat, die Sache halt offen zu tragen. Und nicht so, obwohl man auch da so ein Character Development dann später mitbekommen hat, ist, dass es quasi von seinem Verhalten oder ihrem Verhalten, je nachdem, welchen Charakter ihr gespielt habt, so ein bisschen wirklich in dieses Sneakigere ging, umso mehr Kontakt er mit Haitham hatte. Weil von Bassim hat er sich ja, wenn möglich, gezielt ferngehalten. Aber ja, ist halt, ja. So, und schlechtester Teil halt Odyssey, weil alles irgendwie so, ich werde der beste Gladiator. Was jetzt nicht heißt, ich hatte keinen Spaß an dem Spiel. Mir war es einfach zu viel Schifffahrt. Die coolste Animation, die das Spiel aufgewartet hat, war, du hast dein Langschiff gehabt, da kam ein kleineres Schiff, du bist mit voller Wucht drauf zu und hast das Ding einfach mal in zwei geteilt. Aber nach 10 Mal hast du da auch genug von gehabt. Aber sonst, einige Storys waren gut erzählt, gerade das mit den mystischen Tieren, um die Göttergunst und bla bla bla. Ich glaube, das war hier Kult der Aphrodite oder was das da war, oder keine Ahnung, irgendwie, ich steig da nicht durch. Dann mit den ganzen Philosophen von damals. Was ich ganz, ganz cool fand, und das muss ich sagen, das sticht hervor und damit geht's in eine ganz andere Richtung. Odyssey hat etwas gemacht, was viele Spieler sich nicht trauen. Die sind ganz offen, es ging ja um die griechische Zeit, was war da in Anführungsstrichen, normal ist halt so ein schweres Wort, normal gibt's ja eigentlich gar nicht, aber es war geduldet, als normal anerkannt, gesellschaftlich völlig konform, Homosexualität. Du hattest so viele Charaktere in diesen griechischen Städten, die man heutzutage als queer bezeichnet. Ne, du hattest schon Andeutung mit Transpersonen, du hattest homosexuelle Personen, du hattest Crossdresser, die sich einfach nur in der Klamotte des anderen Geschlechts wohler gefühlt haben. Und so weiter und so fort.
Du hattest eine Quest, wo du für eine Orgie Olivenöl besorgen solltest. Das sagt alles aus, was es aussagen muss.
Ja. Oder den einen Schauspieler, der den Drakon angehimmelt hat.
Ja. Man konnte ja sogar als Spieler selber frei den Liebespartner wählen.
Genau.
Wo man dann theoretisch auch mit beiden Geschlechtern jeweils das gleiche oder eben das andere hätte auswählen können. Deswegen
find ich
Props,
klasse.
Props da an das Game auf jeden Fall.
Aber ja, sonst unterm Radar irgendwie, was die neuen angeht. Bayek war erfrischend, den Anfang zu sehen, ne, wie ein ehemaliger, ich nenne es jetzt mal einfach Ordner für einen Tempel, Security, wenn du so willst, hoch angesehen.
Pharaon Security.
Ich hab den Namen vergessen, wie diesen Titel, den er hatte.
Ja, ich weiß, was du meinst, diesen ägyptischen Titel.
Ja. Es gab ja dann noch die Widersache, die Philaketei, die Polizei, die hatte ja damals dann negativ konnotiert in dem Spiel. Alleine aus der Tragödie heraus entstanden, in diesem Komplott reingerutscht, wegen seiner Frau und allem drum und dran, wie das mit der Klinge entstanden ist, wo sie gezeigt haben, ja, die Assassinen haben sich schon immer freiwillig den Finger abgeschnitten. Nein, es ist durch Idiotie das passiert.
Passiert hier nicht. ich habe gerade mal den Titel rechargiert. Das nannte sich, daraus wird nannte, holy shit, Magi. So wurde er
angesprochen. Ah ja, genau, der Magi.
Der Magi. Alter, nannte, was ist denn los hier?
Aber ja, da war das ganz frisch, auch das Kampfsystem und dann halt wie so ein bisschen, du hattest mehr Charaktertiefe, als du es dann später gewohnt bist, ne, gerade bei Unity, du hattest Arno war Assassine und alles bla und er hat seinen Job einfach gemacht und so weiter und so fort und dann hattest du Bayek, Magi, der viele Jahre unterwegs war, die Magi haben alles an Einfluss eingebüßt durch neue politische Ränkereien und hast du nicht gesehen und er kehrt nach Jahren einfach zurück, weil er seinen Sohn durch eine Tragödie verloren hat, wo dann später rauskam, dass das ein riesiger Komplott war und es im Grunde genommen basiert das ganze Spiel auf einem Racheakt.
So wie ziemlich viele Assassinenteile.
Ja, aber da hattest du es halt wirklich dieses Rohr und das nicht aufhören können, ne? So nach dem Motto, wenn der jetzt vorbei ist, dann ist gut und dann, oh scheiße, das ist ja noch viel größer und dann halt die Träume und allem drum und dran, wie das dargestellt wird. Das war schon sehr cool gemacht. Aber wie das Logo entstanden ist für den Assassino und das war schon ein bisschen.
War ein bisschen wack. Das war ein bisschen wack.
Ich würde es schon fast als edgy bezeichnen.
Das Ding ist, ich habe ja wie gesagt auch die Collector's Edition von Origins und da war auch dieser Adlerschädel an der Lederkette war da ja auch dabei. Ja, ich kann verstehen, dass eben Adler und Assassin's Creed sind ja eng miteinander verwoben. Das gehört einfach zusammen. Jedes Mal, wenn du damals auf den Außenposten geklettert bist, dann kam ja auch beim Leap of Thaves kam dann der Adlerschrei und so. Alles gut, kann ich verstehen. Aber das war doch schon irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Nee, lass mal nicht machen.
Plupp. Oh, guck mal, ein Logo.
Oh, wenn das nur so einfach wäre. Stell dir mal vor, wir hätten nur irgendwas runterfallen lassen müssen und schon hätten wir das Endgegner-Logo gehabt. Das wäre genial gewesen.
Da wir aber einen Totenkopf haben, wäre das sehr merkwürdig und makaber gewesen. Totenkopf mit 3D-Brille. Also,
das weiß keiner.
ich sehe übrigens was und ich glaube, wir haben sogar noch Punkte offen. Ich glaube, wir müssten einen Zweiteiler draus machen.
Wir haben noch Punkte offen. Die Frage ist, wie viel kann man über diese Punkte noch sprechen? Man kann sie kurz behandeln, man kann sie lang behandeln. Was willst du tun?
Es ist halt unglaublich schwer. Alleine der Punkt, der eigentlich der Initialzünder war, den haben wir jetzt ja nur so leicht angedeutet. Theoretisch wäre das auch nochmal eine Folge für euch als Teaser. Die Folge ist dadurch entstanden, dass wir beide der Meinung sind, dass eigentlich die Storyline von Altair in den Spielen viel zu kurz gekommen ist, dass er wesentlich mehr Inhalt verdient hätte, anstatt diese Bruchstücke mit dem Introducing eines neuen Charakters. Und dass man sich hätte vielleicht nachträglich auch entscheiden können seitens Ubisoft, das, was in den Büchern steht, nochmal in Spiele zu verpacken, weil das wäre unglaublich geiler Content gewesen. Wir wollten eigentlich über die Lebensgeschichte von Altair so noch ein bisschen und Assassin's Creed allgemein philosophieren. Und daraus ist dann dieses riesige Projekt entstanden für die heutige Folge. Und ihr seht es selber an der Zeit.
Wobei wir damit ja noch eigentlich im Rahmen liegen. Ich meine, wir hatten ja wir hatten am Anfang, als wir mit dem Projekt angefangen haben, hatten wir teilweise so 2,5 Stunden Folgen. Also da sind wir jetzt noch ganz gut im Rahmen, glaube ich.
Die waren aber auch noch einfacher zu schneiden, weil das nur Audio war.
Ja, waren sie. Aber ich meine, da hatten wir, glaube ich, auch wesentlich weniger Struktur. Da sind wir ständig irgendwie in irgendeine Richtung weggedriftet. Deswegen glaube ich, gerade wenn wir über so ein explizites Thema wie Assassin's Creed und die Saga reden, dann ist doch 1,5 Stunden ist schon okay. Und da das dann noch auf einen Zweiteiler vielleicht aufzudröseln, der ja nicht zwingend dann die nächste Folge sein muss, sondern vielleicht in einer Woche, 2, 3 oder so, wir werden mal schauen, dann ist das ja auch kein Problem. Wir wollen euch ja jetzt auch nicht einfach 3 Stunden am Stück mit Assassin's Creed zupumpen. Eventuell habt ihr ja auch schon längst genug davon. Wir wissen das ja nicht. Da wäre euer Feedback ja tatsächlich ganz hilfreich, um das mal an dieser Stelle noch mit reinzuschmeißen. Denn wenn ihr uns mitteilen möchtet, was euer Lieblings-Assassin's Creed-Teil ist, ob ihr Assassin's Creed überhaupt mögt, wenn ja, dann gerne in die Kommentare, wenn nicht, auch gerne in die Kommentare und warum, denn Assassin's Creed ist für mich eins meiner liebsten Gaming-Franchises und wenn ihr das aus irgendeinem Grund nicht mögt, würde mich mal interessieren, wieso habt ihr keinen Geschmack? Nein. Wieso mögt ihr die Spielereihe nicht? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich finde, also ja, da gibt's auch so Hit und Miss, also teilweise sind da Sachen gelaufen, die waren nicht so ganz geil. Ubisoft als Studio muss man auch nochmal in einem ganz anderen Licht betrachten, Ubisoft Studio, Publisher, wie auch immer ihr das jetzt sehen wollt. Aber alles in allem finde ich die Assassin's Creed-Reihe so als Ganzes gesehen doch schon ein ziemlich geiles Stück Videospielgeschichte. Ich meine, wir haben das jetzt, wie gesagt, 15 Jahre lang gibt's das schon, 2007 war der erste Teil. Das ist ungefähr, was heißt ungefähr? Das ist so alt wie das erste Smartphone. Oder wenn wir als erstes Smartphone das iPhone betiteln wollen, dann ist Assassin's Creed genauso alt. Und das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, wenn du mich fragst. Deswegen, haut uns das gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder auf den Discord, wo auch immer ihr möchtet, wo immer ihr euch mitteilen möchtet, dann lasst uns das gerne wissen. An dieser Stelle einen kleinen Shoutout an unseren werten Zuschauer, Zuhörer Dreimling. Der hat nämlich in letzter Zeit auf dem Discord sehr viele Clips von YouTube-Videos, unseren Podcast-Folgen, geteilt. Wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr uns auf YouTube schaut, dann scrollt mal kurz ein bisschen runter. Unter dem Video gibt es so ein kleines Scheren-Symbol. Damit könnt ihr Clips erstellen. Wenn ihr irgendeinen Moment aus der Folge besonders gut fandet, dann klippt das doch gerne. Wer von Twitch kommt, kennt so eine Funktion schon und lasst uns diese Clips irgendwie zukommen, sei es privat gesendet oder wenn ihr auf dem Discord seid, gerne in den dafür eigens erstellten Clip-Channel. Denn im besten Fall können wir das dann verwenden, um das auf Social Media zu teilen eventuell und damit eben dann im besten Fall auch aus der in jeder Folge erwähnten Bubble rauszukommen beziehungsweise die Bubble zu erweitern. Das wäre ziemlich cool, wenn ihr das tun würdet. Natürlich ist das auch kein Zwang an dieser Stelle, aber es würde uns eben helfen, dass wir guten Content aus der Folge eben rausfinden und diesen teilen können. Damit nehmt ihr uns tatsächlich enorm viel Arbeit ab. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, wenn ihr das denn jetzt tun möchtet. Was wir auch tun können, da ich Dreimling schon erwähnt habe, ist unsere werten Patreon zu erwähnen. Ich hoffe, da ist, was heißt ich hoffe, das ist jetzt blöd formuliert. Ich denke, es ist kein neuer dazugekommen, es sei denn, Spike korrigiert mich jetzt.
Nein, alles
wie beim gehabt. Alles beim Alten, gut. Wie gesagt, ich habe mit Dreimling schon angefangen. Vielen lieben Dank, Dreimling, dass du uns unterstützt. Genauso vielen lieben Dank, Säbel, dass du immer noch dabei bist. Und Amy, aka Pondsworth. Vielen, vielen lieben Dank euch, dass ihr uns unterstützt. Wir müssen eben immer noch schauen, dieses aktuelle Aufnahmeprogramm, was wir nutzen, das wird uns wahrscheinlich demnächst irgendwie herunterstufen und dann werden wir gezwungen sein, da monatlich Geld rein zu investieren, es sei denn, wir finden eine bessere Lösung. Dementsprechend könnt ihr euch sicher sein, euer Geld findet gute Verwendung für dieses Projekt. Es wird uns wahrscheinlich unsere Aufnahmesoftware finanzieren müssen. Es ist ein bisschen schade drum, wir hatten andere Pläne damit ursprünglich, aber was soll's, wir kommen nicht drum herum. Denn wenn wir eins wollen, dann zumindest diese Qualität von Video, die wir mittlerweile, finde ich, erreicht haben, beibehalten und nicht auf 720p runtergestuft werden. Das wäre dann doch schon recht ärgerlich. Ansonsten, was haben wir noch so Schönes? Ich habe gesagt, YouTube-Video kommentieren, wenn ihr natürlich möchtet auch und es noch nicht getan habt, den Kanal abonnieren und wenn ihr das möchtet, auch einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde uns unglaublich weiterhelfen. Allgemein alles an Interaktion, was ihr mit diesen Videos tut, ist unsagbar hilfreich und sei es nur, dass ihr es wirklich von vorne bis hinten durchschaut. An dieser Stelle, wer jetzt immer noch da ist, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und das war's eigentlich schon großartig. Ich meine, wir haben noch so andere Social-Media-Sachen, die man jetzt shoutouten könnte. Die kamen bestimmt während der Folge irgendwann mal immer wieder eingeblendet. Wir haben ja da so kleine Einblendungen unten in der Ecke links. Da könnt ihr auch ein Follow dalassen. Da passiert mehr oder weniger mal ab und zu was. Am aktivsten ist unser Twitter. Da sind aber auch hauptsächlich irgendwelche Folgen-Announcements. Ich möchte dringend auf den Plattformen wie Instagram, TikTok, vielleicht sogar YouTube Shorts, möchte ich ein bisschen Content raushauen. Eventuell landen da ja bald die Clips, die der Werte Dreimling gemacht hat. Denn das wäre ein sehr guter Anfang und für uns unglaublich einfach umzusetzen. Was da im Endeffekt passiert, werden wir aber auf lange Sicht sehen. So, ich habe mir den Mund fusselig gelabert und eigentlich ist Spike auch mit dem Auto dran gewesen und ich habe es ihm jetzt komplett weggenommen. Deswegen darfst du jetzt noch abschließende Worte finden. Ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören und Zuschauen wie uns beim Aufnehmen. Denn wenn es eins gibt, worüber ich stundenlang schwadronieren kann, dann ist es Assassin's Creed. Deswegen hat mir diese Aufnahme tatsächlich besonders viel Freude bereitet. Aber wie gesagt, ich bin raus. Bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ja, von mir auch danke. Was ihr übrigens noch mit den Clips anstellen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt, ihr müsst sie nicht unbedingt nur direkt an uns schicken. Ihr könnt sie natürlich auch auf Social Media teilen mit dem Hashtag Endgegner. Schönen Caps Lock, fällt unglaublich gut auf, weil wir werden groß geschrieben, auch wenn ich jetzt gerade selber nicht der Größte bin. Und ja, also auch ich habe das Ziel, auf den anderen Social Media Plattformen mit dem Endgegner-Account irgendwie mehr zu machen, als wir jetzt machen. Wir haben auf Instagram, glaube ich, ein Foto, auch wenn das ein besonderes Foto ist. Und wir hatten eine Story auf dem TikTok-Account. Auch da muss und soll mehr kommen. Vielleicht kommt da irgendwann auch noch mal, aber das wird eine schwierige Sache, Exclusive-Content, der also wirklich gezielt für die Plattform produziert wird. Wir sind nur zu zweit, daher macht es das gerne nicht einfach, da wir einen vollgepackten Tag haben. Aber da wollen wir schauen, da wollen wir hin. Wenn ihr der Meinung seid, hey, die Jungs, da gibt's noch ein bisschen mehr Support, dann checkt auch gerne den Patreon mal ab, schaut euch die Tiers an und wenn ihr möchtet, dann würden wir uns natürlich sehr über den Support freuen. Das soll jetzt kein Betteln sein oder sonst irgendwas. Es hilft halt, Projekte weiter voranzubringen und vor allem die Planungen, die wir haben, dann auch voranzubringen, weil da scheitert es tatsächlich dann irgendwann am Finanziellen. Wir haben es schon öfters angesprochen. Eigentlich würden wir das Geld gerne andersweitig nutzen. Wir hätten es am liebsten zurückgelegt, entweder um uns ein Mass-Storage zu holen, damit wir gemeinsam am Schnitt und sowas arbeiten können. Aber das größere Ziel wäre halt die Möglichkeit, irgendwann einen Cutter zu haben, Cutter-Editor am besten noch, der fair bezahlt werden kann, damit wir die anderen Projekte, die unter dem Namen Endgegner laufen sollen, dann auch effektiv für euch in Angriff nehmen können, weil das halt eine riesige Entlastung wäre. Wir wollen aber niemanden kostenfrei für uns arbeiten lassen und auch nicht für einen Zehner im Monat oder sonst irgendwas. Das wäre unfair für den Aufwand. Deswegen warten wir damit so lange, bis wir die Möglichkeit haben, dass wir jemanden fair bezahlen können. Ihr kriegt es als erstes auf jeden Fall dann mit, weil wir werden da dann sowieso drüber reden. Ansonsten, ja, checkt unser Social Media ab. Danke für alle, die es durchgehalten haben, die unsere Monologe ertragen haben, die mitunter sehr lang waren. Aber die Assassin's Creed-Reihe bietet halt so viel und hat immer noch so viel mehr zu bieten. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Part gesondert haben wollt, wo es dann halt nur um Alter Ihr geht, dass wir da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir uns noch gewünscht hätten für Spiele, die zwischen Alter Ihr und Ezio gespielt hätten. Und dann kann man schauen. Genauso wie wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst die uns gerne über die verschiedenen Kanäle zukommen. Wenn ihr euch als Gast bewerben möchtet, das ist natürlich auch möglich. Bringt am besten dann ein gutes Thema mit und ihr solltet eine relativ gute Kamera und ein relativ gutes Mikrofon haben. Meiste Webcam-Kameras kann man halt leider in die Tonne treten. Ja, dementsprechend war es das schon mit der heutigen Folge der Endgegner. Die Folgen werden wieder länger. Wir haben sogar ein bisschen mehr Struktur. Man mag es kaum glauben, gerade wir. Und dementsprechend, ja, hört und stört oder sieht man sich beim nächsten Mal. Und wenn ihr das Ganze über Spotify mitbekommt oder Anchor dann und einen der RSS-Feed-Podcasts benutzt und ihr habt die Möglichkeit, uns dort zu bewerten, würden wir uns natürlich auch freuen. Genug der Selbstwerbung jetzt. Das war's mit der heutigen Folge der Endgegner mit dem Thema Assassin's Creed. Und wir sind raus.